Einen wunderschönen guten Tag hier bei nerdpodcast.de. Wir sind hier wieder im zweiwöchigen Roundup, das Format, in dem wir einfach mal ein bisschen quatschen, frei von der Leber blubbern, was uns so umtreibt, was passiert ist, was wir so gezockt haben. Und da begrüße ich einmal hier einen ganz lieben Gast, Matthias den Jetivin. Hallöchen.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Sag mal, wie ist das aktuell? Jetzt wird's ja auf einmal so schlagartig warm, ne? Jetzt, also bei mir war jetzt 1 Grad, 2 Grad, 0 Grad und auf einmal 20 Grad am nächsten Tag. War das bei dir auch so krass?
Ja, aber es war meistens so morgens Frost. Ich bin irgendwann mal die Woche mit einem E-Scooter in die Arbeit gefahren, weil mein Auto Batterie schlapp gemacht hat. Das war irre kalt. Ich habe nichts mehr gespürt in meinem Körper. Und am Nachmittag, am selben Tag, 17 Grad, strahlender Sonnenschein. Es ist irre.
Ja.
Und mich nervt sowas, weil ich nicht weiß, welche Jacke ziehe ich an. Du ziehst sie an, um die später einfach nur mit dir rumzutragen. Ich hasse es.
Hast du keine Übergangsjacke?
Ja, das machen auch nur wir Deutschen. Natürlich habe ich eine Übergangsjacke. Ich habe ein Übergangsjacken-Set, wie bei Monster Hunter, habe ich verschiedene Jackenarten. Aber es nervt mich trotzdem, weil ich immer gefühlt die falsche Entscheidung treffe.
Kommt dein Körper damit klar mit diesem Wechsel?
Zugegebenermaßen doch, jetzt doch besser als sonst, aber manchmal habe ich dann immer irre Kopfschmerzen und so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich bekomme, also vor allem das Problem ist, nachts, also wenn es einfach nur nachts kalt ist und tagsüber warm, kommt mein Körper klar. Was er gar nicht mag, ist, wenn es halt, also hier war es wirklich so, dass die Tage halt auch 4 Grad waren, ne? Also nachts Frost, -3, -4 Grad, tagsüber 4, so für ein paar Wochen und dann auf einmal, von einem Tag auf den anderen war der Frühling da und da ist mein Körper eskaliert. Da hatte ich richtig toll Kopfschmerzen. Am zweiten Tag besser und jetzt ist der dritte Tag, wo das so krass ist und jetzt habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, ja.
Ja, es dauert immer bis der Umschwung da ist. Jetzt habe ich für nächste Woche ist bei uns angesagt, Regen und auch sogar eine Möglichkeit, dass auch mal wieder Schneefall am Start ist.
Ja, ja.
Hatten wir dieses Jahr gar nicht so. Meine Kinder sind total traurig und enttäuscht immer rumgelaufen. Ich habe mir gedacht, gewöhnt euch dran. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr oft sehen, Schnee im Winter. Aber mal gucken.
Ja, auch. Also wir hatten auch ganz, ganz wenig Schnee. Einmal nur so ein bisschen Matsche. Letztes Jahr konnten wir halt richtig mal Schlitten fahren. Wir waren einmal Schlitten fahren im Schneematsch. Aber letztes Jahr war da deutlich mehr los. Und an Schlittschuh fahren ist ja gar nicht mehr zu denken, wenn du nicht auf so eine reparierte Eisbahn von der Stadt oder sowas gehst. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass Seen oder Flüsse mal wirklich zugefroren waren, ne?
Ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie ausgenutzt habe, aber das ist ein anderes
Thema.
Doch,
ich früher tatsächlich. Unser See früher in der Jugend, da sind wir relativ oft, auch die Ausschacht hier an der Elbe, da sind wir oft Schlittschuh gefahren. Und vor allem, als ich Kind war, da war tatsächlich einmal die Elbe komplett zugefroren. Da konnten wir von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen rüber, statt über die Brücke, konnten wir einmal über die Elbe gehen. Echt? Das war so ein richtiges Happening, ja.
Ja, das ist ja auch krass, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du
das war auch ein riesiges Ding, die sind richtig aus sonst wo zu uns da in die Ecke gekommen, weil so im Hamburger Bereich, da war halt die Elbe zu, also vor Hamburg. Hier am Dreiländereck unten bei Laumburg da, wo es halt wirklich, wo alle drei hier Bundesländer nebeneinander sind, MacPom, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und da in der Ecke war die Elbe zu und da sind sie alle rangeströmt und wollten einmal über die Elbe gehen, ja.
Finde ich lustig. Kannst du eine Pirouette?
Nein, ich kann eine Pirouette, aber ich lande danach nicht.
Das ist gut.
Ich bin kein begabter Schlittschuhläufer, aber es macht Spaß und ich konnte mich auf den Beinen halten und ein bisschen Eishockey haben wir dann auch so früh gespielt. Das hat Spaß gemacht. Aber ich habe mir einmal richtig dumm den Fuß gebrochen. Da stand ich einfach nur. Ich stand einfach nur auf meinen Schlittschuhen und auf einmal so weggeknickt, gebrochen, Fuß gebrochen.
Ja, ich habe, es gibt so eine sehr, ja, so eine, ich will nicht sagen traumatisches Erlebnis, aber es war auf jeden Fall kein schönes, weil ich bin nicht oft Schlittschuh gelaufen, aber ein letztes Mal bin ich mit meinen Eltern und einem Kumpel von mir und mein Vater hat sich so hingehauen, dass er mit dem Kopf auf dem Hinterkopf aufgeschlagen ist und dann erstmal ohnmächtig war. Da war ich, glaube ich, so 11 oder so. Ich wusste nicht, was los ist. Ich dachte natürlich jetzt das Schlimmste. Ja. Deswegen, es hat mich jetzt nicht so mitgenommen, dass ich nicht mehr aufs Eis gehen würde, aber irgendwie komischerweise habe ich es seitdem auch nicht mehr gemacht.
Ah, sad. Ja, sowas bleibt einem irgendwie im Kopf, ne?
Ja, glaub schon.
Aber gut, bevor wir hier deep werden, du hast ja vorhin
schon
so
die Stimmung gekillt.
Stimmung gekillt. Aber du hast ja vorhin schon ein bisschen die Überleitung gemacht. Wenn ich dich jetzt nämlich frage, wir wollen ja auch mal ein bisschen am Anfang sprechen, was hast du denn in der Zeit so gezockt? Dann hast du ja schon so ein bisschen gerade einen Sneak Peek gegeben.
Ja, okay, du willst jetzt auf jeden Fall auf Monster Hunter Wilds hinaus, dass ich tatsächlich das, also das ist mein erstes Monster Hunter. Das habe ich mir extra jetzt auch nochmal für Content auf YouTube so vorgelegt und mal das mal anzuschauen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen interessiert, weil ja diese Faszination über die Jahre immer und immer und immer größer wurde, also auch in meinem Bekanntenkreis und so. Deswegen habe ich jetzt die letzte Woche über, ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber ich habe auf jeden Fall so jetzt seit Release oder vielleicht so 2 Tage vor Release habe ich schon Monster Hunter Wilds gespielt. Mhm. Und du willst wahrscheinlich jetzt wissen, wie mir das gefällt. Ich habe mir noch gar nicht so richtige Gedanken gemacht. Es ist auf jeden Fall, also es ist nicht so, dass es bei mir jetzt sofort reinhaut wie bei anderen, weil ich merke einfach, dass diese, und das wusste ich ja im Vorfeld, dass dieses Looten- und Level-Gameplay jetzt nicht unbedingt mein Gameplay-Loop meiner Wahl ist, so, ne? Und ich jetzt aber trotzdem mit Wilds eigentlich viel Spaß hatte, weil das Gameplay mega funny ist, macht Spaß, die Monster zu kloppen und mit den Waffen auszuprobieren. Die Frage, die ich mir jetzt selber stelle, wie lange wird diese Faszination noch aufrechterhalten für mich? Ich bin jetzt ich will nicht sagen Endgame, aber ich habe so diese, wie nennt sich das, Low-Rank-Story jetzt beendet und hatte gestern, glaube ich, so die, oder erst in den letzten 2 Tage so die ersten Bekanntschaften mit dem weiteren Spielverlauf und so. Und gestern habe ich im Koop ein bisschen gespielt und es macht schon Bock. Aber ich weiß halt nicht, wohin das führt. Für mich ist das nicht so, weißt du, ich brauche irgendwie so ein Ziel und ich merke so, okay, jetzt kloppt man sich so. Es gibt auch so viel zu tun und so viele so Mechaniken, die mich ehrlich gesagt so ein bisschen erschlagen. Aber ich weiß selber noch nicht so genau, ob das jetzt für mich auf Dauer für mich Bestand haben kann. Das wird sich jetzt die nächsten Tage zeigen. Oder ob ich dann wieder mehr so ein Story-Game brauche, das irgendwann mal mit Credits beendet wird, weißt du?
Ja, ja. Interessant, weil, also ich habe Monster Hunter Wilds jetzt auch schon gespielt, ich bin jetzt bei 60 Spielstunden und ich bin jetzt halt an dem Punkt, dass ich tatsächlich durch bin und gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich muss dazu sagen, ich bin Veteran, würde man sagen, ich spiele seit Tri-Ultimate, habe 4-Ultimate gespielt, Generations für die Switch, habe Worlds gespielt, Rise und jetzt halt Wilds und das, was du gerade beschreibst, ist tatsächlich auch ein Problem, was ich mit Monster Hunter zum Release eigentlich auch immer so habe. Denn ich persönlich bin jemand, ich looten und leveln ja, aber ich brauche in Spielen immer ein Ziel. Ich mag auch Spiele nicht, die Collective Fonts sind, die halt einfach nur Dinge zum Sammeln da haben, des Sammeln wegen. Ich brauche ein Warum. Ich brauche ein Ziel. Für mich ist Pokémon vorbei, wenn die Pokémon-Liga geschafft ist. Außer das Endgame bietet mir ein geiles Rematch oder ein anderen krassen Fight oder irgendwas, was ich halt kämpferisch noch erreichen kann. Aber wenn halt das Postgame nur besteht aus, jetzt siehst du 300 andere Pokémon, sammel mal, oder irgendeine dumme Story wie bei Pokémon Schwert und Schild, dann denke ich mir, okay, Spiel für mich vorbei, weil ich kein Ziel mehr habe, weil ich nicht mehr weiß, warum ich das Ganze tue, weil ich nichts mehr zu erreichen habe. Und das ist in Monster Hunter jetzt gerade auch das Problem, denn ab einem gewissen Zeitpunkt nach der Hauptstory, da ist kein großes Ziel mehr da. Also keine Angst, ich werde jetzt nichts groß irgendwie spoilern, aber das ist immer wenn ein Monster Hunter released, dann fehlt halt so dieser krasse Mega-Content, der halt dazu führt, dass man eben diese 300 Stunden in das Spiel halt reingeht. Weil jetzt gerade aktuell denke ich mir, wozu? Ich bin durch. Ich habe kein Ziel mehr. Es gibt für mich keine schwere Quest mehr, die ich nicht geschafft habe. Keinen großen, krassen Gegner, den ich nicht geschafft habe. Es gibt viel zu wenig Event-Quests. Also es gibt gar keine Event-Quests mehr. Irgendwie, das war früher halt viel besonderer, dass du da halt mal du kennst jetzt da bestimmt zum Beispiel, ich sag einfach mal, die Neskilla. Das ist halt so eine Spinne, ne? Das ist jetzt ein Monster, das kann ich relativ safe nennen, das ist bekannt und ist auch kein neues Monster. Und dann gab es halt zum Beispiel eine Event-Quest, wo auf einmal die Neskilla doppelt so groß war und dadurch halt doppelt so schwer. Und aber auch gleichzeitig gab es noch eine kleine Neskilla und die musstest du eigentlich töten, während du der großen ausweichen musstest. Oder du hattest halt 2 gehärtete Neskilla gleichzeitig in der Arena und dadurch kam die Challenge. Oder, halt noch besondere Formen, besondere Schwierigkeiten, besondere Belohnung, besondere Rüstungssets. Und als Veteran habe ich halt dieses Erschlagene nicht, sondern ich betrachte das relativ schnell und nüchtern und kam leider relativ schnell an den Punkt, dass ich mir denke, okay, ist alles getan. Es ist auch mit Abstand das Einfachste bisher der Reihe. Deshalb ganz interessant, mal deine Sicht eines neuen Spielers darauf zu hören. Weil im Endeffekt teilen wir uns ja genau dasselbe Problem, dass man irgendwann nicht mehr weiß, warum.
Ja, ja, das wäre jetzt natürlich super interessant zu sehen, wie das bei den anderen Teilen war. Ich frage mich ganz ehrlich, warum habe ich, ich bin jetzt glaube ich bei 25 Stunden, warum habe ich 20 Stunden lang so eine schnarchig langweilige Story-Quests gemacht, um jetzt erst das richtige Game zu entdecken, weil ich schon den Eindruck habe, dass in dem danach folgenden Spiel einfach viel mehr aufgemacht wird, viel mehr Möglichkeiten, sein Set-Builds zu bauen und so weiter.
Ja, ja, ja.
Und auch wo die Monster zu jagen und sowas, das macht ja viel mehr Spaß. So der ganze Ablauf davor, der war ja alle relativ ähnlich. Stark auf das Saikiri, lass dich da hinbringen, kloppt das Monster kaputt, fertig, Zwischensequenz. Das hat mich irgendwann mal, es gab schon so Zeit, phasenweise hat mich das schon gelangweilt, phasenweise fand ich das total geil, weil das Gameplay halt so Spaß gemacht hat. Ich war ja noch nicht mal ansatzweise in diesem Endcontent drin und weiß auch gar nicht, was mich erwartet. Jetzt höre ich das, ich höre das auch zum ersten Mal, dass man so auch ein bisschen enttäuscht ist von diesem Endcontent, weil ich noch, mich noch nicht so richtig im Internet mal umgehört habe. Ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich guck mal, ich weiß auch nicht mal, wie weit ich das noch spielen werde. Ja. Also vielleicht kann das ja auch sein, ich lege das jetzt heute nochmal ein und merke so, puh, nee, irgendwie ist die Luft raus, ich weiß nicht. Weil für mich, das ist für mich das A und O. Weißt du, für mich braucht, also es gibt Leute, die haben eine hellste Freude daran, einfach zu entdecken, welche Builds sie noch so bauen können, dass sie noch den letzten Rest an Damage irgendwie rausholen. Ich weiß es nicht, ne? So habe ich manchmal das Gefühl.
Ich liebe das hart und selbst ich sage dir, ich bin durch.
Okay, also, okay, ich weiß, ich habe zum Beispiel.
Das ist halt alles so sehr vereinfacht.
Ja, gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Was ist denn daran jetzt so vereinfacht im Groben jetzt mal? Das muss ich schon mal fragen.
Also erstmal muss man sagen, dass Monster Hunter früher, also vor allem mit Worlds hat es angefangen, dass es sehr, sehr vereinfacht wurde. Jetzt war Worlds einfach ein riesiger neuer Schritt, der einen komplett abgeholt hat. Aber seitdem ist es so, viel mehr Story jetzt, viel mehr Blabla-Story, die konntest du früher halt einfach wegklicken. Die Story Monster Hunter war nie von Belang, aber jetzt wirst du halt so hardcore mit der Story mitgezogen. Du reist immer in Truppen mit und sie labern dich dicht. Du kannst ja teilweise gar nicht die Gebiete entdecken, sondern die ziehen dich ja einfach zum Monster hin und dann geht's weiter und dann dieses Blabla. Also ganz, ganz, also das finde ich teilweise echt, da fand ich das anstrengend hier in Wilds, weil die Story ist egal und man muss sie sich irgendwie anhören. Also um den meisten ist es egal. Jeder muss für sich persönlich ausmachen, ob euch die Story gefällt oder nicht. Die Lore des Spiels ist interessant, warum die Monster interessieren, aber das würde ich mir gerne in meinem eigenen Tempo aneignen. Aber früher bist du halt einfach los und du warst ein Nichts. Du warst irgendein Jäger, der ankommt in diesem Land und der sich jetzt erstmal beweisen muss zwischen all den großen Elite-Trainern. So, während hier wirst du ja gefühlt behandelt als der Super Saiyajin und du bist direkt Zentrum. Stimmt, ja. Und du bist direkt krass. So, früher warst du ein Nichts und dann bist du erstmal los und dann hast du erstmal ein kleines, süßes Monster getötet. Und dann hast du die Materialien benutzt, um dir überhaupt mal deine erste Waffe zu bauen, um dann auch nur ansatzweise das nächste Monster zu schaffen, das dir direkt aufs Maul gegeben hat. Dann bist du rausgegangen, hast dir Erze gefarmt für die nächste Rüstung, hast gesehen, aha, du kannst diese Waffe upgraden, bist dann erstmal los und hast herausgefunden, wo du Machalit-Erz herbekommst. Was du halt wirklich farmen und suchen musstest in den Gebieten. Du bist erstmal raus, hast dir die Welten angeschaut, hast dich damit auseinandergesetzt, hast erstmal Honig gefarmt für Maxi-Tränke, die du dann aber selber erstmal herstellen musstest. Heutzutage werden die ganzen Materialien, das wird dir ja alles komplett in den Arsch geschoben. Du farmst das alles so nebenbei mit, du hast ganz viele NPCs, die dich damit zuspammen. Da fehlt halt schon mal extrem viel. Ich meine, das ist Quality of Life, viele werden das bestimmt mögen. So Generation TikTok sagt man immer gar nicht so gerne so schön, das wurde halt hart angepasst irgendwie. Aber früher war das dafür mehr Immersion. Du warst raus in der Welt, du warst ein kleiner, schwacher Jäger und deshalb hat es sich halt so geil angefühlt, nach und nach stärker zu werden. Als du dann deine erste tolle große Waffe hattest, hast du dich halt richtig gefreut, das Monster jetzt statt in 10 Minuten in 8 Minuten zu töten, um effizienter zu farmen und dann irgendwann bist du auf das nächste große Monster. Es war ein viel, viel angenehmeres Pacing, fand ich persönlich. Und dann gab es im Endgame, gab es halt viele, viele verschiedene Rüstungen, die ganz viele verschiedene Fähigkeiten auf sich vereint haben. So, während das jetzt ist es halt so, du willst zum Beispiel ein Set haben. Ich meine, welche Waffe spielst du?
Bogen und Hammer.
So, nehmen wir zum Beispiel Hammer, perfektes Beispiel. Du willst halt einen Hammer haben und dann kannst du jetzt zum Beispiel sagen, du willst jetzt ein Set haben, was die Wunden aufreißt von den Monstern. Das heißt, du nimmst Shinda, dann nimmst du halt noch Schwächevorteil, damit du mehr Schaden machst auf den Wunden und dann willst du Lema haben, damit du das Monster besser lähmst auf dem Kopf und so weiter und so fort. Dann vielleicht noch Aufladung und dann gibt es halt ein Set, das diese Skills in sich vereint. Okay, dann kannst du halt vielleicht noch ein paar Dekorationen reinpacken, aber die hast du halt auch super schnell gefarmt und dann hast du halt super easy dein Hammer-Set fertig. vielleicht möchtest du ein anderes Hammer-Set, wo halt, wo du mehr auf Rohschaden gehst. Aber im Großen und Ganzen gibt es immer ein Set für das, was du haben willst. Es gibt ein Set für Bogen, wo du halt am meisten Schaden machst. Entweder du gehst halt auf Pierce-Damage mit dem Bogen oder halt auf irgendeine spezielle Beschichtung. Und da gibt es immer dieses eine Set. So. Aber früher war es halt tatsächlich so, da gab es so viele verschiedene Sets und so viele Fähigkeiten, dass es zum Beispiel 4 Sets gab mit Explosionsschaden drauf. Und dann hast du halt überlegt, okay, ich brauche Explosionsschaden. Aber wenn ich Explosionsschaden slotte, dann bekomme ich gleichermaßen einen Malus auf eine andere Fähigkeit. Wie gleiche ich das aus? An welchem Set bekomme ich jetzt Explosionsschaden drauf, aber auch möglichst viele Slots? Welches Set benutze ich? Wie kombiniere ich das Ganze? Das heißt, du hast hin und her geschoben und das hat halt so viel mehr Spaß gemacht, weil du halt wirklich, das war wirklich Building. Während du heutzutage einfach nur das Set farmst und dann ist es fertig. Da gab's
Ich kann, wenn du das so erzählst, finde ich das total spannend, weil als Neuling war das jetzt ehrlich gesagt super schön, alles automatisiert, so ich steige auf Sekiri, der führt mich direkt zum Ziel, ich habe direkt die Tränke parat, wenn ich sie einfach nebenbei nochmal so mitnehme. Aber wenn du das so erzählst, dann, und ich stelle mir vor, und das macht mich ehrlich gesagt richtig an, jetzt so, das turnt mich an, diese Idee, du bist wirklich so ein kleiner Jäger und das alles Step by Step zu ergründen und auch, weil das ist auch ein kleiner, fällt mir jetzt so gerade so spontan ein, ist ein kleiner Negativaspekt von Wilds, die Karten oder die Umgebungen, die verinnerlichst du nicht, weil du einfach ständig einfach nur noch geführt wirst. Du machst einen Wegpunkt und fertig. Und ich habe mich schon gefragt, so, ja, wie wäre das eigentlich, wenn ich das einfach mal auf eigene Faust entdecken würde? Ich mache das ja hin und wieder mal, aber sehr richtig viele entdeckst du jetzt da nicht oder so, ne? Ich weiß ja nicht, wie das dann früher war, aber das, ich finde das eigentlich sehr spannend zu hören, dass das eigentlich mir, glaube ich, auch früher mehr gefallen hätte, so, weil ich liebe das, motiviert zu werden, erstmal als Schwächling dich hochzuarbeiten. So ist es ja auch so, dass du natürlich mit jedem Waffenset oder jeder Waffe und jedem neuen Ding stärkere Kreaturen halt jagen kannst. Aber
halt
es wirkt schon
weniger. Jetzt, das Spiel ist halt so wirkt, viel einfacher, ne?
Ja, also das habe ich aber nie so betrachtet. Für mich hat es einfach Spaß gemacht und so und ich habe es auch richtig cool gefunden. Es gab auch Monster, die ich echt hart fand, wo ich mehrfach halt rein musste oder so. Aber ich kann, ja, war das denn damals auch so, das weiß ich jetzt wirklich nicht, war das denn damals so, dass du bei einem Monster wie bei Dark Souls einfach klicklich gescheitert bist und einfach überlegt hast, welche Taktik? Ja, wirklich? Ja, okay, safe. Krass.
Also es war früher so, wenn du, ich versuche jetzt nur Monster zu nennen, die halt relativ sehr bekannt sind, der Monster. Wenn du da halt losgegangen bist und du hast zum Beispiel in Monster Hunter Tri Ultimate angefangen und hast einen großen Yagi gelagt, hast dann vielleicht einen Azuros gejagt, aber wenn du dann halt vielleicht später einen Barod gemacht hast, der hat dich halt mit seiner Ramme fast geone-shottet. Und da musstest du erstmal, okay, wow, entweder du versuchst besser zu werden durch Skill und besser zu spielen oder du holst dir vielleicht ein bisschen besseres Equipment. Aber wenn du dann halt weitergehst und du kämpfst irgendwann gegen Ratian, die one-shottet dich. Und da hast du keine Chance. Der Kampf dauert vielleicht dann 40 Minuten und wenn du Pech hast, schaffst du das Monster noch nicht mal in der Zeit, weil du zu wenig Schaden machst. Weil die Monster das war eine ganz andere Ratio. Und klar, der eine oder andere mag natürlich sagen, das ist ihm dann zu heftig, aber dadurch hattest du halt Motivation, rauszugehen, Dinge zu farmen, die Welt zu erkunden und dich halt vielleicht ein-, zweimal mit den anderen Monstern davor auseinanderzusetzen, bevor du dann halt weitergehst zum nächsten, weil der dich ansonsten auseinandergenommen hatte.
Ja, das ist auf jeden Fall krass spannend. Und das ist jetzt, das ist ja ein richtig starker Spagat. Da könnte man ja schon sagen, das verweichlicht so ein bisschen für den Mainstream. Das ist halt sehr schade, ja. Aber
das ist nicht schwer.
Nichtsdestotrotz, ne?
Ja, ich will halt das dem Spiel gar nicht so krass zum Vorwurf machen, weil das Spiel hat sich immens gut verkauft. Und das klingt jetzt halt wie, als wenn ich ein verbitterter Veteran bin, aber trotzdem ist es halt mein Empfinden, was ich habe. Aber gleichermaßen kann ich natürlich verstehen, dass man damit dann ein breiteres Publikum erreicht, was eben vielleicht genau das, was mich stört, feiert. Von daher, es ist noch nicht mal wirklich ein Vorwurf an die Entwickler, halt einfach nur persönliche. Wir haben ja auch eine Monster Hunter Gruppe und wir sind halt 20 Leute, die halt früher auch schon immer gespielt haben. Wir sind da alle halt gerade so ein bisschen enttäuscht, weil es halt so einfach ist, weil man gar nichts mehr selber machen muss, weil man alle Materialien einfach bekommt. Das heißt, allein diese ganze Zeit einfach mal rauszugehen in die schöne Welt und beim Erzefarmen auf einmal hinten von einem Monster überrascht zu werden, weil das dann sich ransneakt. Oder halt einen geilen, bei Worlds war halt auch teilweise so krass, du bist halt so lang geritten. Und du hast dann halt einfach, während du halt Kräuter gefarmt hast, hast du dann halt einfach auf einmal Monster sich gegenseitig bekämpfen sehen, weil du halt einfach draußen warst in der Welt. Und das ist bei Wilds irgendwie, du musst halt nicht mehr raus, weil du nichts mehr farmen musst. Und wenn, dann reitest du halt irgendwie so automäßig mit deinem Vieh, was halt so von A nach B springt, sodass du gar nicht mehr selber durch die Welt reitest, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Das finde ich richtig krass. Fühlt sich so gerade so an, ich glaube, jeder hat so diese Serie, diese eine Serie, die er vergöttert für die Art, wie sie, ja, wie sie entstanden ist und sich dann aber irgendwie verändern muss und dann, ja, plötzlich haben sie neue Fans und du bist noch so der alte, verbitterte Veteran. Ich fand das eigentlich so witzig, weil es erinnert mich immer an Resident Evil, weil ich da immer wieder an die alte Formel festhalte und sage, das war noch wirklich Survival-Horror mit taktischem Gameplay und so. Und das, was danach kam, ist einfach nur Action. Und da, ja, da prallen dann so oder clashen zwei, ich will nicht sagen Generationen, aber so zwei Geschmäckler aufeinander.
Das genau, ist genau.
Immer deshalb, schwierig.
Ja. Und so ist es für den einen schade, für den anderen wahrscheinlich gut. Ich meine, wenn das Spiel mega Erfolg hat, okay, dann ist es so, ich hatte jetzt immer noch 60 Stunden Spaß. Nur bei den anderen hatte ich 350 Stunden Spaß, so, ne?
Ja, ist schon ein krasser Abfall.
Aber mal gucken, es kommt ja noch Content nach. Und, aber wahrscheinlich bin ich bis dahin schon längst weitergezogen zu Elden Ring Nightreign. Aber apropos weitergezogen, außer du hast jetzt noch gerade was da speziell zu sagen. Hast du denn noch was gespielt?
Ja, unter anderem Kingdom Come Deliverance 2 und Donkey Kong Country Returns HD. Über was willst du was wissen?
Kingdom Come kann ich mir tatsächlich so gar nichts gerade drunter vorstellen. Also ich habe die Trailer mal ein paar Mal gesehen, aber die Trailer haben mich, glaube ich, nicht so beeindruckt, dass mich das Spiel in Erinnerung geblieben ist.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du damit Spaß haben wirst, weil das ist schon Mittelalter-Simulation, kann man sagen. Es ist eigentlich ein storybasiertes Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, so ein bisschen wie ein Gothic oder Witcher, so ein bisschen in den Dreh, aber eben ohne Fantasy. Du hast eine sehr akkurate Mittelalterwelt, du hast eine richtig wunderschöne Open World, die absolut immersiv aufgebaut ist, aber es geht auch eher darum, dass du dich darauf einlässt. Es ist ein sehr, sehr langsames Story-Game. Also, ne, du musst darauf achten, wie bist du gekleidet, mit wem redest du, wie riechst du, hast du gegessen. Also, da kommt ein bisschen der Simulationsaspekt hinzu, den ich aber total geil finde, weil ich mag das irgendwie komischerweise, weil ich einfach auch so dieses Setting recht gern mag. Und die Quests und die Story, die sind einfach fantastisch. Also da, ich glaube, Daniel Wawra heißt der, also Warhorse Studios, die haben vorher die Mafia-Spiele betreut, also Mafia 1 und 2. Die waren auch storymäßig richtig, richtig gut. Und deswegen, da merkst du, woher das kommt. Die versuchen immer mit neuen Twists und coolen Momenten eigentlich immer wieder für Überraschungen zu sorgen. Das machen sie in Kingdom Come 2 auch. Und deswegen, ich bin noch nicht durch. Es kam jetzt Monster Hunter dazwischen, aber ich habe, glaube ich, auch jetzt schon fast 50 Stunden drin und finde es einfach fantastisch. Ich mag es richtig, richtig gerne.
Klingt so ein bisschen ähnlich wie Dragon's Dogma 2.
Ja,
weil nee. Das war ja auch so, nee, okay, aber da war auch so dieses eher so auf realistisch, man muss halt, also, ja, das mochte ich an dem Spiel nämlich tatsächlich gerne, dass es eben nicht so Souls-Gameplay war, sondern wenn da ein Minotaurus auf dich zukam, dann bist du nicht kurz vorher ausgewichen, sondern du hast auf Fresse bekommen. Du musstest halt, es wirkte halt irgendwie realistisch, du musstest halt wirklich dich vorbereiten, wirklich rausgehen und ich mochte diese Immersion bei Dragon's Dogma 2 ganz gerne und das klang gerade so ein bisschen ähnlich.
Ja, du musst dir so vorstellen, wenn, also erstens gibt es, wie gesagt, keine Fantasy-Wesen. Es ist Ritter, Burgen und sowas.
Ah, okay.
Und wenn du da einen Ritter vor dir stehen hast, den kannst du noch mit Ach und Krach besiegen, weil das Kampfsystem so ein bisschen angelehnt ist. Kennst du For Honor von Ubisoft, wo du da die Haltung deines Schwertes auch so ein bisschen berücksichtigen musst?
Ja, kenn
ich. Und hast du allerdings schon zwei oder drei Gegner, ist sowieso schon vorbei. Also das ist dann kannst du es einfach gar nicht mehr schaffen. Es ist auch deswegen für viele auch einfach zu schwer, weil du solltest eher den Kampf vermeiden, ne? Mit Diplomatie oder mit Schleichen oder so bekommst du irgendwie weiter. Aber das mag ich ja, ne? Dass du irgendwie so eine eigene Rolle übernimmst und sagst, okay, was für einen Spielstil habe ich? Möchte ich Taschendiebstahl machen oder möchte ich den doch überreden? Möchte ich doch irgendwo woanders rein? Also solche Quests finde ich einfach fantastisch. Und deswegen mag ich das Spiel richtig gerne. Ist ja auch sehr erfolgreich gewesen, gerade jetzt kein Monster Hunter-Vergleich, das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber ich glaube, für die Verhältnisse für das Spiel war das schon mit, glaube ich, über 200.000 aktiven Spielern auf Steam, ist das schon ein sehr, sehr guter Erfolg.
Das klingt aber irgendwie cool. Ist es ein Spiel, was man in so einem Teststream für sich ein bisschen da reinschauen kann?
Macht also du wirst Sinn, da schon gut lachen, ja. Ja, okay. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn du so 2 Stunden mal reinspielst, das, du wirst auf jeden Fall verzweifeln, aber das wird auch vielleicht lustig anzusehen sein.
Ja, schon so ein Abend, vielleicht mal so 4 Stunden rein, aber das ist wahrscheinlich Vollpreis teuer, ne?
Ja, das stimmt.
Okay, ja, mal gucken, vielleicht wenn man einen Code bekommt, vielleicht mal reinschauen. Ich mag es ja, also ich bin ja Variety pur. Ich mag es halt super gerne, auch einfach mal einen Blick auf Spiele zu werfen. Und werde immer wieder positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass mir Dragon's Dogma 2 so gut gefällt zum Beispiel. Und vielleicht Kingdom kam ja auch. Oder also es hat richtig Spaß gemacht, einen Blick auf Gothic zu werfen. Da hätte ich nie gedacht, dass das so cool ist. Die Steuerung, das Gameplay war zwar von Arsch, aber ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was so immersiv realistische Welten gebaut hat. Und einfach wo so ein riesiges Lager halt auch wirklich ein Lager war, wo halt wirklich die Menschen so auch drinnen leben. Und das fand ich geil an Gothic. Also ich liebe es einfach,
auf Spiele zu blicken,
wo ich denken würde, die sind gar nichts für mich. Ich meine, ich habe früher gedacht, ich mag kein Dark Souls, weil ich keine westlichen Rollenspiele mag.
Ja, aber finde ich cool. Ich habe wohl gar nicht gewusst, dass du Gothic ausprobiert hast.
Doch, habe ich das alte. Und mega geil. Also ganz tolles Feeling irgendwie dabei. Ich hätte es nicht durchspielen wollen wegen der Steuerung und so. Aber da einen Blick drauf geworfen zu haben, war schon cool.
Ja. Mega, was hast du denn gespielt? Oder fragt man dich nicht?
Doch, ich habe tatsächlich noch vor allem jetzt Split Fiction, wo man noch kurz drüber sprechen kann. Das ist ja brandneu. Und Split Fiction habe ich jetzt gerade beendet. Ich habe das mit Hübi im Koop durchgespielt, im Stream. Und absolutes Generationsspiel. Wow.
Was? Echt? So ein bisschen It Takes Two nochmal wiederholt, oder wie?
Besser?
Ja. Okay.
Also krass. It Takes Two war schon eins der besten Spiele und eins der besten Koop-Spiele und Split Fiction könnte das beste Koop-Spiel aller Zeiten sein. Jetzt mal davon abgesehen, dass wenn man jetzt Call of Duty im Koop, das ist ja eine ganz andere Art von Game, ne? Aber so Abenteuerspaß, Koop, das hat es glaube ich nie ein besseres Spiel gegeben. Das war ein pures Ideenfeuerwerk, Gameplay unterschiedlich, also so viel mehr als noch als bei It Takes Two. So viel geile Ideen. Leute, wenn ihr das Spiel spielt, guckt in diese Bonus-Episoden rein. Spielt diese kleinen Nebenstränge, das ist mit das Beste des Spiels. Wir haben super viel gelacht, wir haben super viel gestaunt. Ich habe noch nie bei einem Spiel oder schon lange nicht mehr, jetzt bei Astrobot vielleicht, halt so viel gestaunt. Oh, ist das hübsch. Oh, guck mal hier. Wir waren die ganze Zeit nur am Staunen und das Spiel geht immer, immer weiter. Es macht die ganze Zeit Spaß. Es hat so viele Ideen. Das ist unfassbar und auch dieses Zusammenspielen, die verschiedenen Fähigkeiten, die man dort bekommt, also das ist ein Spiel, was mich einfach so sehr gerade beeindruckt hat, wie man so viele Ideen, aber auch so viel ausdesignen kann, weil es ist grafisch auf höchstem Niveau, es sieht einfach die ganze Zeit nur geil aus. Dann wechselst du ins nächste, dann hast du da einen riesigen Roboterfight, auf einmal später fliegst du auf Drachen und es sieht alles die ganze Zeit geil aus. Es gibt so viele Anspielungen an andere Spiele und es sieht so schön aus die ganze Zeit. Und dann die Musik an den richtigen Punkten geht auch richtig ab. Die Story ist sehr, sehr schön erzählt. Also es ist meiner Meinung nach ein absolutes Ausnahmespiel unserer Zeit.
Wow.
Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich wusste natürlich klar, dass ich das 100% spielen werde, nachdem It Takes Two schon so geil war, auch davor, A Way Out und so, das fand ich alles schon toll.
Ja.
Aber ich war auch ehrlich gesagt etwas überrascht, dass es jetzt schon da war. Weißt du, so, das war, ich kann mich noch daran erinnern, als es angekündigt worden ist und plötzlich ist es jetzt schon draußen, das finde ich total abgefahren.
Yeah.
Jetzt sind so viele Spiele jetzt gerade noch so, die meine Aufmerksamkeit haben wollen, dass ich mir jetzt erstmal gucken muss, wann ich mir die Zeit für Split Fiction nehmen will. Und ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich wie bei It Takes Two auch nicht nach 10 Stunden vorbei sein, oder? Das hat schon so seine Längen, oder?
Ich denke, wir sind so bei 15 getaktet am Ende. Aber es hat halt nie Längen. Ja, es geht halt immer weiter und man will einfach nicht, dass es endet. Also, aber lass dir Zeit, es läuft dir nicht weg. Sondern mach in Ruhe, lass dich drauf ein, such dir den richtigen Spielpartner und dann, es ist Wahnsinn, das Spiel.
Geil. Ja, freue ich mich schon drauf.
Ja, und das soll zu Split Fiction auch schon gewesen sein. Ich will da gar nichts groß irgendwie spoilern. Wir sind einfach, ich bin baff. Also, das in der heutigen Zeit hat auch ein Spiel so fertig, in so einer Qualität, in so einer Fülle und es ist wirklich, es ist optisch. Und die ganzen Ideen, das ganze Gameplay. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so viel so perfekt reinballert in ein Spiel. Das ist beeindruckend.
Ich finde es geil. Was ich gerade geil finde, ist, dass Hazelight Studios, das ist ja ein EA-Studio und die haben ja jetzt dann, nachdem ja Dragon Age da so gefloppt ist und sie jetzt gar nicht wissen, was machen wir jetzt, machen wir mehr Live-Service oder machen wir mehr Singleplayer, weil die wissen ja selber nicht, wohin sie wollen. Jedi Fallen Order oder was war der zweite Teil? Jedi Survivor war ja auch ein Erfolg, dabei war dann Dragon Age wieder kein Erfolg und so. Weißt du, da kommt so ein kleines Studio, Hazelight Studios, die machen mit It Takes Two einen richtig guten Gewinn, dann machen sie mit Split Fiction, man sieht ja auch jetzt wieder das Wochenende, auch wieder richtig viele Spieler gehabt auf Steam. Ich habe mega Bock, dass irgendwie das ein Signal ist für, nicht nur für die EA-Führungsriege, sondern für alle anderen auch, weil immer gerade diese Singleplayer, die guten Singleplayer-Spiele zurzeit einfach mega abliefern und Leute begeistern.
Ja.
Finde ich richtig geil.
Ja, ja. Gut, jetzt ist es Singleplayer-bedingt, aber ja.
Ja, nee, du weißt, Aspect Fiction würde ich jetzt, also eher nicht in Richtung Live-Service, Microtransactions, Multiplayer, ja, was auch immer. Das stimmt schon, ne? Das Spiel hat ja, glaube ich, einfach nur einen puren, spaßige Kampagne,
sagen wir so. Ja, genau. Ja. Aber ey, also optisch, ne? Ich war schon lange nicht mehr so geflasht. Und dann geht's immer weiter und immer weiter. Und das ist einfach wow.
Man merkt, du bist noch gut angeheitert von dem Game.
Ja, und ich muss halt wirklich gucken, dass ich es erstmal sacken lasse. Aber das Ding hier, was ich gerade in der Hand habe, das muss mindestens eine Nominierung sein. Und wenn, also es wird schwer, also wir wissen nicht, ob das GTA 6 dieses Jahr reißt, ne? Aber das wird schwer, Split Fiction den Titel abzusprechen zum Game of the Year. Da muss geliefert werden.
Wie ist dein Hype-Level von GTA 6, so von 1 bis 10?
Oh, 1. Also, ich bin neugierig, ja. was passiert, also ich bin sehr neugierig auf den Release und ich bin super neugierig, was passiert und ich finde einfach GTA 6 als Spiel furchtbar interessant und den Hype und ich finde es interessant, diesen Impact des Spiels mitzuerleben, aber das Spiel selber interessiert mich gar nicht. Ich habe GTA 5 Stunden spielen müssen on stream und ich habe mich so gelangweilt. Es ist leider überhaupt nicht meine Art Game. Bei dir? Mhm.
Also bei mir hält sich der Hype-Level auch irgendwie eher in Grenzen. Dabei finde ich GTA fantastisch. Also ich habe richtig Bock nach wie vielen Jahren jetzt mal wieder ein GTA-Teil zu spielen. Das ist ja auch schon ewig her. Bei GTA 5 Release auf der PS3 damals ist es ja auch schon, wir sind jetzt schon bei der PS5. Aber was ich einfach wirklich so ein bisschen, ich will nicht sagen überzogen fühlte, aber ey, was ist mit diesem Hype-Level los? Also GTA 6 ist gefühlt das meist erwartete Spiel aller Zeiten so und nicht nur für Gamer, sondern irgendwie gefühlt medienübergreifend. Woher kommt das? Ich meine, GTA 5 war schon cool, 4 war cool, davor die drei PS2-Spiele sind absolut godlike, die liebe ich über alles, finde ich richtig fantastisch. Aber wo kommt jetzt plötzlich, also das muss GTA Online gewesen sein, aber das ist so crazy. Also es ist wirklich krass.
Es hat sich halt über viele Jahre gezogen und viele Leute haben es dann über die Zeit angefasst. Jeder konnte mitsprechen, aber durch dieses GTA Online und das GTA Roleplay auf Twitch gab es einen immensen Push. Auf einmal haben die größten Streamer der Welt, haben halt alle GTA Roleplay gemacht. Und da auf einmal hat halt die ganze Welt GTA 5 gestreamt und da gab es dann halt so diesen Mega-Push. Ich meine, GTA 5 ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Und das mit dickem Abstand über diese ganzen Jahre. Und das ist ja einfach jeder Blick drauf. Und ich finde das so interessant, diese Macht von diesem Spiel, ne? Ich meine, es traut sich gerade keiner, Spiele anzukündigen für die zweite Hälfte des Jahres, weil alle Angst haben vor GTA 6. Also, das hab ich so auch noch nie gehört, ne?
Ja, das stimmt. Das finde ich auch krass. Aber naja.
Okay, gut. GTA, ja Mensch, weißt du, was witzig ist? Ich höre irgendwie niemanden, der GTA 5 spielt, aber so gefühlt ist es das Spiel, was alle auf der Welt spielen. Aber irgendwie ist so in meiner Bubble spielt niemand GTA 5 so.
Weil da spielt das auch keiner, aber die GTA 5 Roleplay-Szene war auf jeden Fall krass vor ein paar Jahren, das habe ich auch mitbekommen.
Ja, na gut, der Kollege Ricky, der hat das auch eine Zeit lang gespielt, war damit dann auch sehr erfolgreich, ja. Aber sehr erfolgreich war ja auch die Nintendo Switch. Sie ist ja gerade dabei. Das ist halt witzig, weil unsere Themen dadurch quasi jetzt ein bisschen in Konkurrenz stehen. Die Nintendo Switch hat ja immer noch ein Ziel. Und zwar möchte sie die erfolgreichste Konsole aller Zeiten werden. Und dazu hat sie jetzt in 8 Jahren sich halt sehr, sehr gut verkauft, sodass sie nur noch ein paar Millionchen hinter der PlayStation 2 steht. Und beide feiern jetzt gerade halt ihr Jubiläum. Die Nintendo Switch ist jetzt 8 Jahre alt geworden und die PlayStation 2 25 Jahre alt. Und jetzt ist halt die Frage, Also ich möchte dazu schon einmal sagen, ihr habt jetzt mitbekommen, dass wir sehr, sehr viel auch so am Quatschen sind. Aber wirklich an Themen ist nichts passiert vom letzten Roundup. Deshalb, wir haben jetzt gleich noch ein interessantes Thema, über das wir quatschen. Deshalb, Nintendo Switch, Geburtstag, 8 Jahre. Dann möchte ich hier einfach nur noch kurz die Frage stellen, wie sehr freust du dich auf die Switch 2?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich freue mich schon sehr, als ich den Trailer gesehen habe. Zur Ankündigung habe ich schon einen kleinen Hype verspürt. Ich freue mich mega auf die Direct, weil ich wissen will, was erwartet uns dann wirklich konkret auch an Spielen. Da die Switch grundsätzlich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil des Familienalltags geworden ist, immer noch. Mein Sohn ist ja damit aufgewachsen, ne? Der feiert das ja komplett, auch Switch 2 und so, der spart ja schon dafür. Und ich werde mir auch zweimal kaufen, weil das war so das Problem bei der Switch 1, die habe ich dann irgendwann mal nicht mehr gesehen. dass ich schon richtig Freude habe, die neue Switch zu spielen. Auf der alten Switch spiele ich echt ungerne. Also jetzt bei Donkey Kong zum Beispiel, sowas nehme ich noch mit, ne? Aber so neuere Games, so mit einem höheren Anspruch, sage ich mal, auch in Sachen Leistung, bin ich jetzt eher nicht geneigt, auf der Switch zu spielen. Und deswegen freue ich mich total drauf. Weil man merkt auch so gerade die letzten Monate, auch vielleicht sogar das letzte Jahr, dass es so wirklich jetzt eher auf die Bremse getreten wird seitens Nintendo. Die machen noch ihre Releases, ne, die kommen noch. Aber ich warte jetzt schon nochmal wirklich auf das nächste Mario, das nächste 3D-Mario, ne, das nächste, ja, was auch immer, Zelda oder Metroid Prime 4 und so. Ich warte da jetzt schon die ganze Zeit drauf und jetzt kann es auch langsam losgehen.
Ja, ich denke, das geht schon seit 2 Jahren. Vor allem seit 2, 3 Jahren sollte man auch wirklich AAA-Games, also Multi-Releases nicht mehr auf der Switch spielen. Da fällst du eigentlich regelmäßig mit auf die Fresse. Das heißt, es freut dich halt am meisten, dass du halt dann wieder eine Switch hast, auf der du dann guten Gewissens und flüssig die Spiele spielen kannst.
Ja, so ein bisschen. Ne, ich freue mich eigentlich gar nicht mal darauf. Ich freue mich einfach auf Nintendo, die ihren auch. Also ich stelle mir das immer so vor, du hast eine neue Konsole, also willst du natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute an die Konsole gehen. Also ballerst du die geilsten Games raus, du holst die geilsten Marken raus. Und auf das warte ich eigentlich schon. Ich finde, bei der Switch fand ich es schon geil, dass sie auch mehrere Franchises auch mal wieder hervorgeholt haben, die, wo ich dachte, okay, die werden dich mal kommen, Luigi's Mansion, Pikmin 4 oder so, ne? Ich finde, das wird auch bei der Switch 2 vielleicht passieren, aber erstmal so die großen Kracher, so Mario 3D, ein neues Zelda, ne? Jetzt mal gucken, was das wird und sowas. Neues Pokémon, obwohl ich jetzt kein Pokémon-Fan bin, aber würde mich freuen, würde mich freuen, wenn das dann natürlich auch, da gab es auch jetzt neulich doch mal eine Direct, oder? Eine Pokémon- Stream oder Ankündigungen, jetzt weiß ich nicht. Ich freue mich einfach auf die dicken Sachen von Nintendo selber. Darauf freue ich mich richtig.
Ja, ich meine, das ist auch ein kleines Thema. Ich meine, hast du dir das angeschaut hier, die Pokémon Direct?
Ja, ein bisschen. Das war dieses Legenden irgendwas, ne?
Ja, Pokémon Legenden Set.
Ja, genau. Ja, du scheinst nicht sehr glücklich zu sein.
Ja, ich muss mich halt zusammenreißen. Also zum einen, die Leute kennen meine Meinung zu Switch 2. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht. Weil es halt einfach nur eine Switch. Es ist halt einfach nur eine Switch.
Und ja, das halt stimmt.
Irgendwie
das,
was Neues
das mir erhofft. So. Ich meine,
die ist jetzt 8 Jahre alt, so. Und jetzt muss ich jetzt nochmal 5 Jahre warten, um eine neue Konsole zu kriegen. Irgendwie, ich mag die Switch sehr gerne, aber ich sage, so ein kleiner Teil in mir, der findet es einfach sad, dass sich nichts mehr Neues entwickelt. Und dass es halt irgendwie, dass dann keiner mehr irgendwie neue Arten, Spiele zu spielen, rausbringt. Das ist alles. Ich hätte einfach gehofft, dass da irgendwie was Neues kommt. Aber ich muss auch dazu sagen, die Direct kommt ja erst noch. Vielleicht war es erstmal nur ein Teaser und vielleicht ist dieses Maus-Feature geil oder auf einmal kann man den Bildschirm drehen oder die Docking-Station kann was. Deshalb bleibe ich da erstmal noch entspannt. Aber also Pokémon war ja eine Vollkatastrophe. Also
okay.
Pokémon Legenden Arceus ist meiner Meinung nach das schlechteste Spiel der letzten 10 Jahre. Pokémon Karmesin und Purpur ist deutlich spaßiger. Aber halt auch in so vielen Punkten eine absolute Katastrophe und zwar nicht nur technisch. Also Pokémon Legenden Arceus kriegt halt von mir absolut eine Note 6. Kann mich an kaum ein so schlechtes Spiel erinnern. Im etwas gehobenen Segment der Entwickler. Ne, natürlich gibt es schlechtere Spiele, die irgendwo auf Steam oder so veröffentlicht werden. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Aber so richtige offizielle Spiele, es gab es für mich kaum was Schlechteres als Arceus. Und Pokémon Legenden Z sah jetzt genauso aus. Also der Trailer sah genauso schlecht aus, die Welten genauso leer. die Münder genauso dämlich in der Bewegung. Alles daran sah genauso scheiß und schlecht aus wie Pokémon Legenden Arceus. Und das war eine, also wir waren in der Direct. Auch wenn man nicht viel erwartet hat, hatte man so ein bisschen im Kern gehofft, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird. Und als wir dann den Trailer gesehen haben, also wir alle im Stream, wir waren richtig so in die Niere geschlagen, dass, weil man wirklich gedacht hätte, wow, nach all dem jetzt machen sie wieder das da. Also wird das zweite schlechteste Spiel der letzten 10 Jahre werden. Und das ist schon irgendwie übel, dass Pokémon da echt diesen Weg so weitergehen.
Ja, ich find's. Ich kann jetzt dazu gar nichts sagen, weil mich das wirklich null interessiert.
Ja.
Aber
Ich bin ein riesiger Pokémon-Fan, Mann. Ich spiele gerade Pokémon, alte Spiele wieder. Ich spiele New Pokémon Snap rauf und runter. Ich spiele Poké-Rogue. Ich liebe Pokémon so doll. Und das ist halt, es tut so weh, dass diese Marke, die man eigentlich so liebt, so hart und mit Füßen getreten wird, ne?
Ich wollte nochmal zu dem Punkt nochmal einhaken und das absolut unterstreichen, dass ich auch etwas ernüchtert war, dass so ein bisschen diese Nintendo-Magie nach jeder Konsolenankündigung jetzt nicht mehr so da zu sein scheint, sondern okay, wir machen Business und wir wissen genau, was funktionierte und wir gehen den Schritt weiter und wir nennen es auch nicht mehr neu, sondern Switch 2 und damit es für jeden klar ist und so. Irgendwo sehe ich das genauso, weil Nintendo noch zumindest diese eine Stelle war, wo ich wusste, okay, die probieren noch mal das Erlebnis auf eine andere Art und Weise erlebbarer zu machen, ja, so, oder ein bisschen zu verfeinern oder sowas. Sony und Microsoft und Sega, so, die haben immer die eine Schiene gefahren und Nintendo hat so ab der Wii immer was Neues probiert, egal im Handheld-Segment oder woanders. Und da stimme ich dir komplett zu, dass ich das auch etwas ernüchternd fand, aber nichtsdestotrotz, neue Nintendo-Konsole, da erhoffe ich mir zumindest erstmal coole Spiele.
Ja, die Spiele sind natürlich am wichtigsten, aber so irgendwas Neues hätte mich schon gefreut.
Dieses Mausding, das finde ich total scheiße. Dieses Mausding, das finde ich zum Beispiel, ich kann so irgendwo verstehen, dass man das vielleicht interessant findet, aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass ich mit so einem Joy-Con mausmäßig irgendwie ein Point-and-Click-Adventure spiele. Ich weiß nicht, ob ich. Also, da muss mit Nintendo erst wirklich das beweisen, dass das geil ist. Weißt du, das kann nicht das Feature sein, auf was ich jetzt jahrelang gewartet habe. So. Ja.
Ich bin auch. Naja, vor allem, selbst wenn es cool ist, dann braucht man ja immer eine Unterlage. Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es wirklich besser, als wir denken. Aber Nintendo hat leider ja immer schon mal Features gezeigt, die dann am Ende kaum genutzt wurden von den Spielen.
Ja, das ist PlayStation ja auch oft.
Ich bleib mal entspannt, was das angeht. Wie sieht's bei der PlayStation 2 aus? Hast du dazu einen Bezug?
Ja, da habe ich einen ganz großen Bezug. PlayStation 2, eine der besten Konsolen aller Zeiten, würde ich sagen. 25 Jahre alt, meine Jugendzeit mit aufgewachsen. Lange Jahre keinen besessen. Das selbst in meiner Jugendzeit war es immer die Konsole meines Bruders. Erst viel, viel später mir eine eigene besorgt.
Ja.
Aber das ist schon ein Jubiläum, der für mich schon irgendwie eine Relevanz hat, weil ich einfach die Konsole abgöttisch liebe.
Bei mir ist das ein bisschen, also über die Konsole und die Spiele brauchen wir kaum zu sprechen. Das ist eine der besten Spieleangebote, vielleicht das krasseste Spieleangebot, das es je gab. Also mal in Konkurrenz zum 3DS oder Super Nintendo, das wären so vielleicht die drei heftigsten Spielebibliotheken. PlayStation 2 war schon Wahnsinn, der ganze Impact, DVD-Player, das war einfach eine Wucht. Das war eine Konsole, die war einfach überall und hatte einen so einen Mega-Impact und deshalb steht sie ja auch auf Platz 1. Ich hatte sie halt nie. Also ich habe das mitbekommen und ich verstehe absolut den Hype und den Bezug. Aber ich war damals Nintendo-Kind, nicht weil ich Fanboy war, sondern ich hatte halt immer so meine Konsolen. Ich habe mein Super Nintendo geliebt, dann habe ich meine N64 geliebt, mein GameCube und es hat mir halt gereicht, so, weißt du?
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen, weil bei mir ist es ja mit dem Super Nintendo so. Also ich bin, ich hab dazu mal ein Video gemacht. Ich habe meinen Super Nintendo zur Kommunion bekommen. Ich habe mich mega gefreut, aber ich hatte einfach nie Geld, mir neue Spiele zu kaufen. Meine Eltern haben mir nie welche gekauft. Also saß ich mit meinem Super Nintendo zu Hause ohne wirklich. Also ich hatte halt Street Fighter 2 hoch und runter gespielt oder Super Mario World mal, das, was ich mir ausgeliehen habe. Aber das war's auch schon. Und dann irgendwann mit der PlayStation und mit dem Zugang zu gebrannten Spielen, wir wissen alle Bescheid, hat plötzlich dann halt irgendwo die Möglichkeit gehabt, mir mal auch wirklich zu spielen und nicht immer die ganze Zeit das stehen zu haben. Und das ist die traurige Geschichte mit dem Super Nintendo für mich. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil natürlich es wäre genau in meinem Alter oder genau die Jugend oder Kindheit und viele haben da so eine ganz, ganz besondere Beziehung zu und ich halt nicht. Also es ist so, das ärgert mich so ein bisschen und das kann ich aber nicht mehr rückgängig machen. Ich wäre so gerne auch so mit diesen Super Nintendo aufgewachsen und immer wenn ich die Sachen nachhole, sieht man die aus einer anderen Sichtweise. Das ist einfach ein bisschen schwierig, dass du hast irgendwie eine gewisse Akzeptanz, wenn du die Spiele von damals noch kennst, ne? Aber das ist für mich manchmal sehr, sehr schwierig. Gerade so JRPGs aus der 16-Bit-Zeit, die Hölle, ich sag's dir.
Boah, ich meine, ich liebe Secret of Mana, aber ganz im Ernst, es ist spielerisch teilweise echt hardcore.
Da geht's sogar noch, weil es keine Random Encounter so in dem Sinne hat. Aber so ein Chrono Trigger oder Final Fantasy VI ist ganz schwer für mich.
Die alten Random Encounter. Gerade so. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja Final Fantasy 1 Pixel Remaster nachgeholt und da habe ich halt sofort Level Boost und so angemacht, weil ich keinen Bock hatte auf diese stundenlange Grinden und auf diese Random Encounter. Und dadurch hat Spaß gemacht so. Die alten Spiele und die alten. Jetzt hat das Super Nintendo hat ja das Glück, dass 16-Bit ja so zeitlos ist. Aber das hat ja ein riesiges Problem, N64. PlayStation 1, aber ja auch noch PlayStation 2 und GameCube, dass man dann ja einfach eine sehr veraltete Grafik spielt, wo noch teilweise Kameraprobleme herrschten. Und wenn man da dann halt Spiele nachholt, da ist es halt super, super schwer, da dann den Blick der Zeit zu bewahren, weißt du? Ich PlayStation 2, ganz viele tolle Spiele nachgeholt mittlerweile, von daher tolle Konsole, 25 Jahre alt, kam irgendwie nichts zu, aber mal schauen. Tolles Jubiläum, tolle Konsole. Ich bin gespannt, ob die Switch überholen wird. Es fehlt ja nicht mehr viel, aber wenn die Switch 2 jetzt demnächst kommt, könnte es eng werden. Ne? Also es könnte halt sein, dass
jetzt muss ich noch mal interessehalber fragen, ist nicht vor der Switch noch der Nintendo DS?
Also Heimkonsole wäre dann jetzt so, klar, der DS ist, wenn man Konsolen alle nimmt, dann ist der DS ganz, ganz kurz 1 Million hinter der PlayStation 2. Ja, die müsste die Switch dann auch noch überholen. Man spricht immer so von den Heimkonsolen, aber den DS, den könnte halt wirklich echt knapp werden. Den DS hat sie bald und dann liegt sie vielleicht 1-2 Millionen dahinter. Und dann ist halt die Frage, ob die Switch 2 direkt die Verkäufe der Switch stoppt.
Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage, so, ne? Keine Ahnung. Vielleicht findet noch mal Sony ein paar PlayStation 2 Verkäufer.
Ja, haben auch schon alle gesagt. So.
Um diese hoch zu skalieren.
Ja. Wer weiß Brasilien, das schon. So. Da wird ja Elektronik teilweise 10 Jahre später noch verkauft. Oh, wir haben da noch 1 Million PlayStation 2 im Lagerhaus gefunden.
Genau.
Ah, schön. Okay, dann haben wir noch, für den Abschluss haben wir noch so ein kleines Thema, das uns beide ja umgeht, über das wir beide immer schon mal so ein bisschen sprechen wollten. Ich versuche mal so ein bisschen den Kontext zu geben. Twitter, aka ja heutzutage X, würde man ja schon so allgemein als ein sehr toxisches Umfeld bezeichnen, wo heutzutage die Leute keine Lust mehr haben, ihr Geschriebenes zu hinterfragen, wo Gedanken rausgerotzt werden, wo man geflamed wird, wo die Leute es sich angewöhnt haben, über die ganzen Jahre Social Media in der Anonymität des Internets einfach zu schreiben, was sie wollen, ohne irgendwie sich über soziale Konsequenzen oder die Gefühle der anderen irgendwie Gedanken machen zu müssen. Das schreitet sich halt auch in TikTok sehr stark wieder. Da wirst du in den Kommentaren ja auch teilweise ja auch sehr junge Menschen, die jetzt damit aufwachsen, im Internet schreiben zu dürfen, was sie wollen, halt auch hart angegangen. Und so langsam ist das in den letzten Jahren halt auch sehr, sehr hart auf die YouTube-Kommentare übergesprungen. War allem wahrscheinlich aber auch deshalb, weil eben die Leute, die ja heutzutage auch heranwachsen, aber auch die, die jetzt die letzten 5 Jahre mit Social Media ja auch sehr hart verwurzelt sind, dass es sich immer mehr angewohnt wird, ich kann schreiben, was ich will. Ich mache mir keine Gedanken über das Geschriebene, merkt man ja auch an der Grammatik und an der Schreibweise. Ich rotze einfach raus und ich gebe keinen Fick mehr darauf, wen ich vielleicht damit verletze. Und deshalb ist meiner Meinung nach, das ist mein Take, da kannst du ja gerne mal drauf gehen. Mittlerweile ist der YouTube-Kommentarbereich auf eine Stufe zu stellen mit Twitter oder TikTok, was die toxische Qualität angeht. Es macht keinen Spaß mehr, in die YouTube-Kommentare zu gehen. Ich gehe nur noch rein, um Feuer auszumachen, um Angst zu haben, dass irgendein Bullshit geblockt werden muss. Ich gehe kaum noch in die YouTube-Kommentare, weil auch die Leute, die selber was Schönes schreiben würden, selber nicht mehr in die YouTube-Kommentare gehen, weil sie selber keinen Bock mehr drauf haben. YouTube-Kommentare sind absolut nur noch toxischer Mist.
Boah, das ist crazy. Ich wusste zwar deine Haltung gegenüber den YouTube-Kommentaren und ich hatte auch so den Eindruck, dass wir auf jeden Fall, dass du nochmal deutlich empfindlicher geworden bist, was das Thema angeht, aber dass es so schlimm ist, dass du nicht mal mehr da reinschauen willst, was geht denn dann bei dir da ab? Das muss ich dich ja schon mal fragen. Also, was ist denn da? Ich will jetzt nicht speziell, aber wirst du da ständig angefeindet oder was wegen deinen Videos oder?
Ja, das Ding ist halt, dass ich bin ja sehr offen, ne? Ich gebe mich sehr offen, ich gebe sehr viel von mir preis. Und wenn du halt im Internet irgendwelche Informationen preisgibst, oder ganz krass war zum Beispiel, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich mich entschuldigt hatte oder wo ich halt mal eingeräumt habe, dass ich Fehler gemacht habe. Und da sind sie halt richtig drauf. Das haben sie dann zum Anlass genommen. Jetzt treten wir auf den Tim erst nochmal richtig drauf. Dann stand halt in den Kommentaren in Massen, also ich rede da von 50 Kommentaren, die wir löschen mussten, wie fett ich bin, wie ich mich hab gehen lassen, wie hässlich ich bin geworden bin, dass ich mich selber komplett verloren habe, aber halt nicht in einer Kritikart, also die Leute nehmen das ja als Kritik, sondern in einer so ekelhaften von oben herab Art, wo die Leute dann einfach meinen, über mich urteilen zu müssen und haben da Dinge mir an den Kopf geworfen, teilweise welche Leute, die ich ja gar nicht kenne, also ich kannte die ja alle gar nicht. Und das war halt wirklich, wirklich krass, aber immer mal wieder zwischendurch steht halt so ein unglaublich idiotischer Mist in den Kommentaren, der sich halt einfach leider so sehr häuft, dass es schwer fällt, da einfach drüber zu stehen. Ich kann dir zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel, also ich möchte dazu sagen, das hat jetzt nichts mit den lieben Menschen zu tun, die auch mal zwischendurch liebe Kommentare schreiben, ne? Natürlich liest man auch mal was Nettes dazwischendurch, aber die Leute, die mir halt nahestehen und die halt wirklich mir positives Feedback geben möchten, die haben andere Wege. Das heißt, ich bekomme natürlich aus der Community sehr liebe, tolle, nette Nachrichten. Aber die bekomme ich auf Twitch, wenn ich live bin. Die bekomme ich auf meinem Discord-Server, wo ich den Großteil meiner Community versammelt habe. Die bekomme ich auf den Geburtstagspartys, wo 100 Leute da waren. Die sagen mir das privat. Die bekomme ich auf der Gamescom oder auf Utopia. Die bekomme ich auf anderen Wegen als in den YouTube-Kommentaren, weil mir halt die Leute selber schon geschrieben haben, dass die selber keinen Bock mehr haben, da reinzugehen, weil sie sich selber halt nur noch aufregen. Das heißt, die Leute, die mir was Nettes schreiben wollen, schreiben das woanders. Und deshalb, ja, ich freue mich natürlich auch über nette YouTube-Kommentare. Aber wir hatten zum Beispiel neulich den Fall, dass unser Hund war verstorben, der Arnold. Das war ein 8,5 Jahre alter Berner Sennhund. Und ich habe das so ein bisschen dokumentiert auf einem Vlog, den ich dann einmal noch öffentlich hochgeladen habe. Und dann habe ich halt nur so ein bisschen gezeigt, wie das so mit Arnold war und dann wie wir zum Tierarzt gefahren sind. Habe das so ein bisschen dokumentiert, habe auch Gefühle gezeigt in dem Video. Und dann habe ich da, die Kommentare hatte ich da aus, ne? Und dann unter irgendeinem nächsten YouTube-Video hat halt einer tatsächlich drunter geschrieben, dass ihm das ja schon komisch vorkomme, wie wir mit dem Hund umgegangen sind. Also ein Gaming-Video. Okay, und hat dann Dinge gedroppt wie, ich habe noch nie einen Hundebesitzer getroffen, dem der Hund am Herz liegt, der so und so gehandelt hat. Ihr seid doch nur noch zum Tierarzt mit dem Wissen, der ist alt, wir machen eh nichts mehr. Ihr hattet doch auch gar keine Versicherung. Also Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Und hat einfach sich erdreistet, uns sowas an den Kopf zu werfen, gerade unseren Hund einschläfern lassen und droppt uns, wir hätten diesen Hund nicht geliebt. Und das sind halt Dinge, wo es einfach dann irgendwann schwerfällt, irgendwie noch drüber stehen zu wollen.
Ja, das ist geschmacklos und pietätlos und finde ich, also das geht absolut gar nicht, zumal du dich bewusst dazu entschieden hast, vielleicht sogar schon mit dem Vorwissen, ich weiß ja nicht, warum du jetzt zum Beispiel die Kommentare ausgeschaltet hast, aber vielleicht hast du ja auch einfach dann nicht zulassen wollen, so, dass man sich dazu äußert oder was auch immer und dann sich dann nochmal die Mühe zu machen, dass in einem späteren Video, welches auch auf einem anderen Kanal dann wahrscheinlich gekommen ist, weil du hattest das wahrscheinlich auf deinem Vlog-Kanal hochgeladen.
Genau, genau. Also da sind die Kommentare schon lange aus, weil die Leute nicht mehr damit klarkommen, Content einfach zu konsumieren, sondern halt nur noch urteilen. Also man liest halt nur noch Dinge, was wir falsch machen, wie könnt ihr die Kinder länger als 8 Uhr, 5 Minuten auflassen, wie könnt ihr das tun, wie könnt ihr das machen mit den Hunden, wie könnt ihr das, warum, du bist fett, Tim und so weiter. Also wenn es um privaten Content geht, haben die Leute seit 2 Jahren, 3 Jahren kein Chill mehr. Und deshalb meinte er, weil er mich unbedingt beleidigen wollte, ist halt extra auf den Hauptkanal und hat da dann nochmal den Kommentar geschrieben. Aber das sind auch so andere Dinge, auch in Bezug auf Partner, auf Kinder, Hunde, wo die Leute sich immer wieder erdreisten, Dinge zu schreiben, wo ich mir denke, Alter, ich kenne dich nicht. Du bist für mich ein fremder Mensch. Du würdest, also wie kann es sein, dass die mit einem Menschen so reden, in so einer absolut ekelhaften Form? Und das ist halt leider nicht mehr die Ausnahme. Es ist halt wirklich regelmäßig so, dass ich immer wieder mal reinschaue in der Angst, solche Kommentare löschen zu müssen, die dann halt auch verletzen.
Und, eben, also das Verletzen ist halt irgendwie, finde ich, der große Knackpunkt. Ich habe so den Eindruck, dass viele heutzutage auch gerade das Thema Urteilen, du passt nicht mehr in das Weltbild, so wie ich mir das vorstelle. Dementsprechend werde ich dich jetzt dafür auch irgendwo zurechtweisen, weil das und das ist falsch. Gerade in dem Thema Kindererziehung ist sowieso ganz, ganz schlimm. Es ist nicht nur im Internet, sondern auch, wenn ich in den Kindergarten damals gegangen bin und mit den Müttern geredet habe. Das ist immer ein großes Thema. Achso.
Nee, mach ich weiter, das kennt man schon.
Achso, ja, ja.
Die Podcast-Zuhörer kennen schon den Nachbarshund.
Achso, ich habe jetzt gerade so ein bisschen, weiß nicht, ob ich bin irritiert. Ja, jedenfalls, also das, wenn du das so beschreibst, finde ich das ganz, ganz schlimm. Also ich muss sagen, wenn das bei mir so wäre, könnte ich nicht damit umgehen, sage ich dir ganz offen. War auch für mich immer der Grund, warum ich nie meine Frau, es klingt jetzt eigentlich so bescheuert, aber vor 15 Jahren, wo ich das Ganze hier überhaupt gestartet habe, ja, war mir bewusst, dass ich nicht meine Frau vor die Kamera zerre, es sei denn, es ist jetzt irgendwie ihr eigener Wille, weil ich einfach nicht damit umgehen könnte, wenn sie ins Kreuzfeuer gerät oder zur Zielscheibe wird, weil das mich unfassbar verletzt. Und es ist ja grundsätzlich auch so eine Sache, so Kommentare oder egal ob Social Media, toxische Diskussionskultur, wie nimmt das jeder für sich auf? Also jeder nimmt Dinge anders wahr, jeder wird anders mit solchen Sachen konfrontiert und kann auch anders damit umgehen. Und je nachdem, wenn Leute da einfach im Internet sind, und ja, einen Fick drauf geben, was Leute da von ihnen halten. Die haben da irgendwie bei solchen Kommentaren irgendwie gar keinen Stress, ne? Bei denen prallt das ab. Ja, aber ja, so Menschen wie mich jetzt zum Beispiel, ich weiß, du wirkst auf jeden Fall auch so, ich bin sensibel. Ja, und ich habe auch sehr, sehr viel mit mir selbst zu kämpfen und sehr, sehr viel mit meinem Selbstbewusstsein zu hadern, dass mir viele Kommentare auch einfach richtig wehtun. Die können mir richtig lange, lange Tage wirklich tief sitzen und mich irritieren. Und dabei ist es eigentlich von einem Fremden geschrieben worden, der da einfach nur rausrotzt. Ne?
Ja, und genau, das ist immer das Ding. Ich sage mir immer so schön, um gelernt zu haben, damit umzugehen. Ich denke mir immer, wer hat diesen Kommentar geschrieben? Es ist halt, es ist höchstwahrscheinlich, es ist entweder ein sehr dummer Mensch, es gibt einfach sehr dumme Menschen, es gibt sehr ignorante Menschen, es gibt böse und gemeine Menschen, die halt wirklich verletzen wollen, aber dann auch, es gibt halt einfach einen Großteil Menschen, die entweder sehr jung sind oder halt sehr, ich sag's nicht, nie gelernt haben, wirklich sich sozial zu verhalten, weil sie in dieser Social-Media-Welt aufwachsen. Und das ist ein, diese Gruppen an Menschen machen so einen riesigen Teil des Internets aus. Und warum sollte ich mir von denen meine Laune oder mein Leben diktieren lassen? Das heißt, die schreiben das kurz, die sind wahrscheinlich direkt 10 Sekunden später am nächsten Video und denken überhaupt nicht mehr über diesen Kommentar nach und ich mache mir eine Woche eine Platte. Das ist es dann eigentlich nicht wert. Nur, ich finde, dass in den letzten 2 Jahren tatsächlich die Masse so hart Richtung diesen ekelhaften Kommentaren geschwappt ist, dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht. Aber es sind ja nicht nur diese hardcore verletzenden Kommentare, sondern die Leute gehen halt gefühlt nur noch in die YouTube-Kommentare zu meckern. Ich meine, da muss nur einmal irgendwie ein Fehler entstehen und die Leute schreiben dann halt einfach in Massen diesen Fehler, statt kurz in die Kommentare zu schauen, ob schon erwähnt wurde, rotzen das rein. Das heißt, du liest dann schon gar nichts mehr Schönes, sondern du liest dann halt einfach nur noch 30 Mal, du das oder das, da war falsch. Und ich denke mal, okay, ja, danke, aber es hätte auch einer irgendwie gereicht, wenn da mal irgendwie ein Fehler passiert. Und dann voten die sich gegenseitig hoch. Ganz schlimm war beim Zelda-Special. Da habe ich mein Zelda-Special. Also wirklich, ich habe da hunderte von Stunden dran gearbeitet. Das war ein 2,5 Stunden langes Video, wo ich monatelang mit Liebe dran gearbeitet habe. Und dann habe ich an einigen Stellen aus meinem alten Zelda-Special, weil ich fand, dass ich da schon einige Passagen zu zum Beispiel Oracle of Ages schon so wunderschön perfekt geschnitten hatte, dass ich davon dann Teile wiederverwendet habe. Und dann stand halt in den Kommentaren zu einem Video, an dem ich hunderte von Stunden gearbeitet habe. Man merkt halt aber auch schon, dass du gar nicht mehr wirklich dabei bist und gar keinen Bock mehr hast, wenn du Material aus deinen alten Videos verwendest. Dann lass es ja doch gleich ganz sein, wenn du keine Lust mehr hast, neues Material aufzunehmen. Und ich denke mir, Alter, und der Kommentar wurde dann halt auch 20 Mal direkt nach oben gewotet. Die wichsen sich da irgendwie so gegenseitig hoch, weißt du, mit ihrer Negativität. Ja. Und das ist dann so einfach, nimmt halt immer mehr den Großteil der YouTube-Kommentare an und das macht keinen Spaß mehr.
Ja, das ist für mich aber auch wirklich der dreisteste und schlimmste Kommentar. Und zwar der Unterstellungen. in den Raum wirft. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Bei mir war das zum Beispiel, das ist geklaut von dem und dem.
Oh.
Die Idee hast du geklaut von dem. Das ist für mich ganz, ganz schlimm, du kannst ja nichts machen. Du bist ja da einfach, du kannst das ja nicht beweisen. Also ich hätte jetzt hier nicht irgendwie meinen Kopf, den ich jetzt hier zeigen könnte, der innen wieder arbeitet, sondern ne, du kannst es ja nicht beweisen so, und du musst dich einfach dieser Unterstellung, das ist eine reine Unterstellung, es ist eine reine Lüge zum Teil, aber einfach so zu, oder was vorzuwerfen, so du würdest dir keine Mühe mehr geben. Ich hatte erst heute einen Kommentar oder gestern war der wurde aber noch nicht aufgeklärt, weil das ist auch so ein Thema, dann reagiere ich drauf, dann antworten die nicht mehr drauf. Da gab es ein Thema, ich merke oft, dass viele YouTuber, wenn sie das 100K-Label bekommen, dann sich nicht mehr um ihre Community kümmern.
Ja.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. Ich habe nichts anders gemacht, als ich sonst immer anders gemacht habe, krieg aber so einen Kommentar einfach reingedonnert und du fragst dich, okay, woher kommt das jetzt plötzlich? Es ist schwer, aber es gibt Wege. Es ist trotzdem schwer, das zu auszuschalten. Wahrscheinlich
hast du auf Twitch mitten in der Masse einmal einen nicht direkt vorgelesen und der ist jetzt butthurt oder so.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Aber Twitch ist, wie du schon sagtest, nochmal eine ganz andere Nummer, weil die viel herzlicher und enger ist. Aber gerade YouTube-Kommentare, auch TikTok, Instagram, ist ja eigentlich völlig egal. Wenn dich die Leute nicht kennen, hast du erstmal zu beweisen, dass du irgendwie dass du irgendwas kannst. Und wenn sie dann das Gefühl haben, das haben sie schon irgendwo gesehen, hast du es geklaut. Wenn sie das Gefühl haben, du redest über etwas, wo du jetzt vielleicht nicht so beweisen kannst, dass du irgendwie Ahnung hast, laberst du nur Bullshit. Also es ist eigentlich völlig egal wie du es machst. Du hast auf jeden Fall Leute da, die das nicht akzeptieren.
Ja.
Und das macht es einfach so anstrengend. Die denken halt
aber auch nicht drüber nach. Zum Beispiel, es gibt einfach Videos, wenn die der eine macht, dann ist es halt sehr ähnlich dem anderen. Zum Beispiel, ich hatte ein Video gemacht zu dem Kind, was Tetris besiegt hat. Hast du schon mitbekommen, ne?
Ja.
Und dann habe ich da halt so einen kleinen Doku-Teil zu gemacht. Und wenn du einen Doku-Teil dazu machst, dann wird er sehr wahrscheinlich genauso klingen wie meiner, weil es Fakten sind. Es ist eine Aufarbeitung, wann hat er was gemacht. Die Bebilderung ist dann ein bisschen anders, aber das Skript wird wahrscheinlich sehr ähnlich klingen, weil es einfach dieselbe Faktenlage ist, weil die Entwicklung klar ist und weil man dann aufarbeitet, was passiert ist. Und das sind so Videos, die sich dann einfach kaum unterscheiden werden. Und das war ein sehr brandaktuelles Thema, was gerade passiert ist. Und da machen natürlich mehrere Leute ein Video dazu. Und wie kann man denn da, oh, das hast du da geklaut? Nein, das war auch ein brandaktuelles Thema, was einfach per Faktenlage ziemlich gleich ist. Und dann habe ich ja noch einen großen Teil angehangen und noch persönlich erzählt, aber das war dann ja auch schon wieder egal.
Oder, ja, das ist ja, das merke ich auch eigentlich sehr offen. Das hast du jetzt gar nicht angesprochen. Ich habe mir Ende des Jahres 2024 fest vorgenommen, ich mache keine Gaming-Themen-Video mehr. Also natürlich mache ich Gaming, mein Monster Hunter Wilds Tagebuch oder ich mache ein Comedy-Video zu Gaming oder so. Aber was ich nicht mehr mache, ich packe mir kein Thema mehr raus und mache zum Beispiel eine Top 10. Weil auch Rüdiger, ne, da warst du auch zum Beispiel zu Gast, ist eine sehr persönliche und sehr subjektive Zusammensetzung einer Liste von zwei oder drei Personen und wir diskutieren über bestimmte Themen, machen da eine Top-Liste. Und jedes Mal erwähne ich es noch, was eigentlich schon kompletter Bullshit ist, aber jeder sagt mir, das brauchst du gar nicht mehr, aber ich mach's trotzdem. Es ist eine persönliche Liste. Ihr müsst da jetzt nicht irgendwie, ne?
Ja.
Wo ist das? Das über das ist doch lächerlich. Was macht das Spiel in der Liste? So, das ist schon, das stempel ich mittlerweile einfach nur noch als absolut dumm an. Aber warum ist man nicht mehr mal in der Lage, einfach mal zu akzeptieren? Weißt du, so, auch wenn jetzt Final Fantasy VII Rebirth nicht unbedingt mein liebstes Spiel 2024 war, warum muss man überhaupt in die Diskussion gehen? Wieso kann man einfach nicht mehr akzeptieren? Man geht ja eh noch nur noch in Reviews rein auf YouTube, um sich seine Bestätigung zu holen. Und wenn die nicht die gleiche ist wie deine, dann wirst du meckern. Und wenn die so ist, wie du das erwartet hast, gibst einen Daumen hoch und gehst weiter. Es ist ja grundsätzlich so ein Thema und es macht einfach nur noch, es nervt nur noch. Es nervt nur noch, weil es einfach zu nichts bringt, letztendlich.
Ich meine, man muss witzigerweise sagen, bei meinen Top-Listen ist absoluter Chill eingekehrt seit Jahren. Da passiert gar nichts mehr, aber sobald ich halt mal eine Meinung abgebe zu irgendwas, da es ist fast schon ähnlich wie in der Politik, du darfst gar nicht mehr in der Mitte sein, sondern die Fanboys greifen dann alles an, was du irgendwie kritisierst. Und die das Spiel hassen, die kritisieren dann alles, was du gut findest irgendwie. Das heißt, du kannst da schon gar nicht mehr gewinnen. Und ja, also Pokémon macht halt richtig viel Spaß, weil sobald ich die Spiele zerfetze, ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, zu Legenden Z nichts zu machen. Es wäre ein Easer in wahrscheinlich ein sehr einfacher 20.000 Aufrufe Cash, also es ist für mich noch sehr viele Aufrufe, Cash Grab gewesen, einfach da das Spiel zu haten. Und es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gedacht, was soll das jetzt schon wieder irgendwie so? Es ist doch genau dasselbe wie bei, die Leute akzeptieren halt nicht, wenn man etwas nicht mag oder schlecht findet. Es gibt einfach so gewisse Gruppen, die sind da schlimmer als andere. Die will ich jetzt nicht unbedingt nennen, damit ich sie nicht trigger. Aber so richtig Hardcore-Fangruppen, die sind einfach, da haben sehr große Probleme damit, wenn man etwas nicht so mag wie sie oder das nicht so empfindet. Dabei habe ich über die Jahre auf Twitch so hart festgestellt, wie unterschiedlich Empfindungen sind auf Dinge, bei denen ich immer gedacht habe, dass sie offiziell ja schlecht sind. Ich hätte zum Beispiel immer gedacht, ein Spiel, was dich regelmäßig mit Bossen dazu zwingt zu grinden, 2-3 Stunden, dass das doch ganz offensichtlich schlechtes Game Design ist. Bis ich dann herausgefunden habe, dass es wirklich viele Leute gibt, die das total mögen, weil sie dann meditativ 2 Stunden grinden können und das toll finden und Spaß dabei haben, wo ich mir gedacht habe, wow, da habe ich ja auch wieder was dazu gelernt. Aber die Leute akzeptieren halt nicht mehr, dass Leute Dinge unterschiedlich empfinden. Ja, das ist das andere Problem, ja.
Ja, das war tatsächlich aber auch natürlich schon vor 15 Jahren so, wo wir angefangen haben, so, das hat sich nicht geändert. Es ist aber nur einfach, du erkennst sehr schnell, wer einfach nur konsumiert und seinen Druck ablassen möchte wer sich wirklich damit auseinandersetzt und so. Es gibt ja, wie gesagt, das sind die Lauten. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Stille. Ich glaube, der Großteil sind einfach stille Zuschauer, die einfach gerne konsumieren und sich gar nicht beteiligen und auch welche, die die Positives schreiben, die mitdiskutieren wollen und sowas gibt's ja auch. Es ist halt so schwer, da so ein bisschen eine gewisse Gratwanderung zu finden, damit es nicht nur am Ende nur noch negativ ist, weil das zieht einen halt dann schon stark runter und deswegen habe ich dann auch gesagt, warum sollte ich mir die Angriffsfläche geben, damit Leute dann das nutzen, um da mit Pfeilen und Bogen einfach reinzuballern, dann scheiße ich dann da drauf. Ich weiß, es klingt jetzt für viele dann jetzt irgendwie, wie sagt man, egoistisch, weil ich da nicht an die Zuschauer denke, aber es ist fucking nochmal meine Gesundheit und ich bin halt leider sehr sensibel und empfindsam und ich kann damit nicht richtig umgehen. Das habe ich einfach festgestellt und deswegen sage ich, ich brauche es eigentlich auch nicht, deswegen scheiße ich da drauf, weißt du, so in der Art.
Ja, das ist schon wichtig und richtig. So, wie gesagt, wer lieb mit uns interagieren möchte, es gibt andere Wege und andere Möglichkeiten und
ja, natürlich.
Es passieren auch so wirklich so gut wie gar nicht mehr interessante Diskussionen im YouTube-Bereich. Ist mir auch mal so aufgefallen. Es wird halt nur noch gerotzt, so. Oder halt, also, was natürlich auch passiert ist, so, tolles Video, Tim, das ist immer noch ein lieber Kommentar, sowas liest man auch zwischendurch oder für den Algo oder so, voll lieb und nett, aber dass mal wirklich eine Diskussion entsteht auf Augenhöhe, das habe ich, keine Ahnung, wann ich dann das letzte Mal erlebt habe, ne? Mhm. Ja. Aber pass auf, ich gebe dir noch mal ein bestes Beispiel, was ich jetzt gerade erst hatte, was es halt wieder so unglaublich gut zusammenfasst und was vielleicht nochmal so gut beschreibt, warum die YouTube-Kommentare mich so verloren haben. Ich habe ein Video gemacht, und habe ein Skript geschrieben und habe dann dieses Video veröffentlicht. Das war ein Video, wo ich selber nicht vor der Kamera bin, sondern ein Skript geschrieben habe. Das habe ich unten geschrieben als unterm PC, als die Kinder da waren. Und da habe ich 2-3 Stunden lang nur das Skript geschrieben. Und dann habe ich das eingesprochen und habe das Call bebildert, habe das Video hochgeladen. Und dann gab es einen YouTube-Kommentar, der gesagt hat, ah, Tim, also ich bin ja schon enttäuscht, dass du dein Content jetzt hier nur noch mit AI generierst. Das Skript ist halt so offensichtlich von AI geschrieben. Das merkt man vollkommen und das finde ich sehr, sehr sad. Da sieht man halt mal wieder, dass du schon lange keine Lust mehr hast auf YouTube. Vielleicht mal Zeit, das Ganze an den Nagel zu hängen, so, ne? Und dann denke ich mir, Alter, ich so, Alter. Also erstmal wieder Unterstellung.
Unterstellung. Genau.
Und dann habe ich geschrieben, bist du irre? Ich habe das Skript komplett selber geschrieben. Ich habe dieses Mal, ich lasse manchmal, gebe ich gerne zu, finde ich nicht schlimm, von einer AI meinen Text durchlesen auf Fehler oder auf, dass er mir Synonyme vorschlägt, falls ich ein Wort so oft benutze, ne? Das heißt, der Text wird dann vielleicht durch Fehler verändert oder vielleicht, dass 1-2 Worte mal ersetzt werden, weil ich merke, ja, das klingt schöner gerade. Das ist alles. Ich habe noch nie einen Text von einer KI schreiben lassen. Witzigerweise mache ich das jetzt demnächst mal. Ich habe ein lustiges Video dazu vor. Aber ich habe ja diesmal den Text noch nicht mal überarbeiten lassen von der KI. Ja, überarbeiten ist selbst schon zu viel. Ich lasse ihn Fehler lesen von der KI manchmal. Eigentlich müsste ich es immer machen, weil Fehler lesen ist immer sinnvoll. Habe ich diesmal noch nicht mal gemacht. Ich habe das komplett selber geschrieben und eingesprochen. Und dann, weißt du, was seine Antwort war? Doch, hast du. Seine Antwort war, doch, du hast hier KI benutzt, das merke ich ganz genau an deiner Art, wie du dich ausdrückst. Schlimm, dass du noch nicht mal dazu stehst, du bist für mich gestorben bei.
Na wirklich?
Ja.
Okay, ja, dann, der Punkt ist jetzt natürlich erstens, wie willst du das jetzt beweisen? Er muss dir einfach vertrauen und wenn das Vertrauen dann nicht mehr da ist, dann tut es mir auch irgendwo nicht leid. Aber ich werde, also an der Stelle wäre ich jetzt doch schon richtig komplett ausgerastet. Ja. Das hätte ich, glaube ich, nicht mal mitmachen können, weil mich das schon geärgert hatte, die Unterstellung auf AI irgendwie.
Also es gibt zwei Dinge, die mich zu Weißglut treiben. Das eine ist, wenn sie meine Liebsten angreifen. Aber das zweite ist, wenn sie mir unterstellen, was ich getan hätte oder was ich da empfunden hätte oder dass ich keine Lust mehr auf die Videos gehabt hätte, dass ich irgendwas kopiert hätte, dass ich AI benutzt hätte, dass ich das oder das geklaut hätte. Ich finde das so hart, gerade weil ich seit 14,5 Jahren, ohne dass sich riesiger, krasser Erfolg eingestellt hat, viewtechnisch, immer noch mit Liebe und Leidenschaft dabei bin und immer noch alle meine Videos selber mache, nicht auf Main-Team-Themen aufspringe, sondern Videos mache, wie ich sie mag und liebe. Gerade deshalb tut sowas halt weh. Das verstehen die Leute nicht.
Ja, das tut weh. Das muss ich wirklich sagen.
Ja. Also bis auf meine Shorts, die klaue ich halt eiskalt von dir. Nein, würde ich ja am liebsten, ne, tatsächlich. Aber ich mache jetzt auch, ich schaff's immer noch zu eigenen Ideen. Aber ja, man muss auch dazu sagen.
Es ist ja. Ich wollte nochmal, also es ist ja auch so, es wäre gelogen, wenn ich nicht mal eine Idee von jemandem übernommen hätte. Ja, also jetzt nicht im Shorts-Bereich, tatsächlich jetzt da nicht, aber bei so Longform-Videos, wo ich mir denke, so, ich habe jetzt einfach kein Thema und dann gucke ich mal so rum und so, das ist ein gutes Thema, kann ich selber zu diesem Thema etwas beisteuern, was einen Mehrwert hat für mich oder für andere. Das macht dann Sinn, aber dreistes Kopieren, das habe ich nie gemacht und das wäre auch ehrlich gesagt dann wirklich mir auch ein bisschen zu billig. Deswegen mache ich auch kein YouTube, damit ich irgendwie einfach das gleiche abkupfer. Das macht keinen Spaß.
Ich habe bei Shorts das Problem, ich gucke schon seit Jahren den Kanal Viva la Dirt League heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, natürlich kenne ich auch natürlich, seitdem mir die Kommentaren vorgeworfen hätte, ich hätte das geklaut von denen.
Ja, war mir klar, dass dir das vorgeworfen wird. Aber ich gucke diesen Kanal seit Jahren und ich habe das Problem, immer wenn ich jetzt Shorts-Ideen suche, weil ich diese Videos von denen so liebe und so oft geguckt habe, dass mir immer wieder die Videos von denen in den Kopf kommen. Und ich muss dann richtig versuchen, dem zu dodgen. Außer ich denke mir, okay, das war ein geiler Sketch und ich versuche da jetzt meinen eigenen Take draus zu machen. Ich gucke halt manchmal, ob ich schaffe, einen Viva la Dirt-Sketch irgendwie dann halt extra auf Nintendo Art zu machen oder sowas. Aber die spuken mir halt so doll im Kopf rum, dass ich da immer aufpassen muss, weil ich hab den Kanal so verschlungen, ne? Ich liebe die so.
Ja, aber ist also doch gut, die
dann hast du halt ja diesen tollen Kanal immerhin kennengelernt. Ich weiß nicht, ich liebe den.
Ich habe ihn jetzt natürlich schon ein paar Mal geguckt dadurch und ich finde ihn auch fantastisch. Also der macht richtig geilen Content.
Ja.
Also zumindest die Sachen, die ich gesehen habe, die waren immer sehr hochwertig und so.
Ja. Und da kann man sich halt auch mal, Inspiration ist halt überhaupt nicht verkehrt. Und wenn man mal ein Video sieht, bei dir war das auch manchmal, wo ich gedacht, ey, geiles Thema. Und da kann ich jetzt meinen komplett eigenen Take mal drauf geben. Oder manchmal hat man vielleicht auch dann eine komplett andere Ansicht drauf. Na, dann hat man da das Thema sich mal ein bisschen aufgeschnappt und dann, ach, egal.
Richtig, ja.
Macht die Leute in den YouTube-Kommentaren. Wo sie auch immer ganz schlimm sind, ist, wenn man, bei mir ist manchmal das, wenn ich 5 Sekunden Material benutzt habe von irgendeinem anderen YouTube-Video.
Oh. Was kam dann?
Ach, die Leute, ja, du machst doch nicht mal eigenen Content. Wie kannst du so frech klauen? Und kannst du das denn nicht wenigstens in den Kommentaren? Ich so, Alter, ich habe gerade 5 Sekunden Gameplay aus dem Let's Play von Domi, von einem Freund von mir benutzt, weißt du? 5 Sekunden, weil ich einen Endboss zeigen wollte. Ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr, dass ich jedes Spiel in einem riesigen Video bis zum Endboss spiele, nur um mein Video produzieren zu können? Ich habe 5 Sekunden aus einem generisches Gameplay genutzt und die Leute gehen an die Decke. Oh, es ist so anstrengend.
Mindestens 60% aller meiner Gameplay-Szenen sind nicht von mir, sondern ich klaue sie mir aus dem Internet, weil ich keine Zeit habe für jede. Das macht jeder. Und das ist auch vollkommen vernünftig, weil ich kann doch nicht bei einer Top 10 10 Spiele nochmal zocken.
Danke.
Das macht der Jansel, weil er durchgeknallt ist, aber ich mache das doch nicht.
Ja.
Und ich schaue, dass das so, also es ist bei mir irgendwie immer der gleiche Ablauf. Ich habe so meine favorisierten Leute, die habe ich teilweise, also ich habe zum Beispiel manche Let's Player im deutschsprachigen Raum gefragt, also mit Sorbus zum Beispiel verstehe ich mich gut so, da sagt dann ja kein Problem, dann nehme ich mir die, wenn er die hat natürlich. Im Grunde genommen ist es aber so, ich nehme mir die halt von irgendjemanden und tagge die unten in die Videobeschreibung, wenn ich das nicht vergesse, was ich auch oft passiert. Ja. Aber das ist okay, wenn die Leute von mir meinen Content nehmen, um da quasi Gameplay zu benutzson, nimm das, take it, ist mir scheißegal.
Das ist so egal, weil es guckt keiner mehr auf irgendwelche Verlinkung. Und das ist halt, ich mache den Top 10 Endbosse. wahrscheinlich jetzt alle 10 Spiele bis zu den Endbossen spielen, nur ja, um dann dasselbe Gameplay aufzuzeichnen, wie es bereits gibt. Also ich muss dazu sagen, wenn man, also ich nehme nichts von anderen, was einen individuellen Wert hat, ne? Aber genau, wenn ich halt einfach nur einen Bossfight brauche oder ich brauche halt 10 Sekunden eine Szene aus einer Cutscene, wo irgendwas passiert, dann lade ich mir das runter. Ganz im Ernst.
Ja, natürlich.
Und natürlich, da sind einige so Leute halt so immer gemacht. Mal wieder so, oh Leute, ihr seid so anstrengend. Denkt doch mal kurz drüber nach, ob das jetzt wirklich schlimm ist, ob das irgendjemanden stört oder ob es gerade nur euch so auf White Knight mäßig jetzt einfach gerade irgendwie aufstößt und dann, oh. Ja. Ach, YouTube-Kommentare, ey.
Aber du merkst, dass bei mir ist es allerdings, um das nochmal abzurunden, bei mir ist es noch lange nicht so, dass ich das jetzt ignoriere. Für mich sind YouTube-Kommentare immer noch der absolute Zündstoff fürs Weitermachen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, Videos hochzuladen ohne irgendein Feedback. Also ich brauche da irgendwie eine Resonanz, wie gefällt es euch, was sagt ihr zu den Sachen. Deswegen, ich lese jeden Kommentar, ich gehe auf jeden Kommentar so gut es geht ein, also nicht immer, dass ich jetzt alles irgendwie sofort kommentiere, das schaffe ich gar nicht, aber zumindest kann ich mir nicht vorstellen, Content zu machen ohne irgendeine Resonanz, irgendein Feedback oder so, wenn jetzt nur, es sei denn, es ist nur noch negativ, dann ist das ja klar, aber bei mir hält sich das ehrlich gesagt, also es sind halt wieder so Momente, wo dann so bestimmte Videos dann irgendwie, wenn ich Werbung für ein Produkt mache, wo dann Leute wieder komplett ausrasten und mich dafür judgen, dass ich das gemacht hätte und wie kann ich nur und ich hätte mich verkauft, solche Sachen. Das ist sowas, wo ich denke so, boah, ey Leute, werdet erwachsen, ne?
Ja, ja, ja.
So, aber YouTube-Kommentare oder Kommentarsektionen in allen Bereichen sind mir immer noch unfassbar wichtig.
Ja, absolut verständlich. Und ich glaube, ich habe einfach sehr hart den positiven Part ausgelagert auf meine anderen Plattformen und deshalb habe ich wahrscheinlich irgendwie so sehr krass diesen negativen Fokus auf die YouTube-Kommentare, weil ich das positive Feedback halt woanders bekomme, ja.
Ja. Okay. Man muss ja auch einfach eingestehen, was, wo kann ich denn eigentlich noch so meine Zeit investieren, ne? Du hast beispielsweise noch Twitch und das ist sehr arbeitsaufwendig und ich würde sogar sagen, arbeitsaufwendiger als YouTube, weil YouTube machst du immer zwischendurch und lädst es irgendwann mal hoch. In Twitch bist du einfach stundenlang halt live und da, in der Zeit kannst du nichts machen, nichts Produktives, sondern das Produktive machst du gerade. Das kann man irgendwie vielleicht gar nicht so richtig begreifen, wenn man nicht so ein bisschen selber mal Content gemacht hat, glaube ich.
Ja, das stimmt. Die Leute denken, er sitzt da doch entspannt und zockt. Ja, aber ich bin die 8 Stunden halt auch einfach da und ich mache nichts anderes, ja.
Ja, eben, und du bist ja auch, also du bist ja nicht nur 8 Stunden da und zockst, sondern du versuchst ja auch zu entertainen. Also, also einfach nur sitzen und dann zocken, das kann man machen, aber dann hast du keine Zuschauer.
Ja, ist so. Und dann das Drumherum, was bei Twitch ganz krass ja eh auch keiner sieht, ne? Alerts bauen, Szenen aufbauen, die Spiele richtig einstellen und das Drumherum und Emotes und Updaten und so. Diese Stunden, die du hier sitzt, das sieht auch, aber YouTube wissen die Leute, ich produziere ein Video, aber die Arbeit drumherum bei Twitch, auch gerade Arbeiten am Layout und so weiter, das sehen die Leute halt gar nicht auf Twitch. Und da ist ein ganz großer Disconnect zwischen dem, was die Leute glauben, wie viel Zeit ich mit Twitch verbringe und wie viel ich tatsächlich mit Twitch verbringe.
Aber da würde ich sagen, wie oft machst du dein Layout neu? Das machst du vielleicht, wenn du jetzt einmal im Monat sagst, würde ich sagen, okay, das ist viel zu viel.
Öfter.
Was? Wie öfter als einmal im Monat?
Ja, weil man ständig halt was neue Sachen bieten will. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade erst Ocarina of Time zum Beispiel gespielt im Emulator. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wie blende ich Ocarina of Time ein mit beiden Bildschirmen? Wie mache ich das am besten? Dann haben wir eine Szene gebaut, wo wir das in den 3DS reingelegt haben. Da waren mir die Bildschirme zu klein. Dann habe ich das in ein normales Layout probiert. Da war dann das Problem, dass im Endeffekt uns das Gameplay zu klein war und dann hatte ich das Problem, den Chat irgendwo noch zu platzieren und dann habe ich eine komplette Szene gebaut mit einem tollen Hintergrund, wo ich dann das Gameplay groß in der Mitte gezeigt habe mit einem tollen Hintergrund und dann per Knopfdruck, per Stream Deck den unteren Bildschirm bei Bedarf einblenden kann. Und das alles hat locker 2-3 Stunden Zeit gekostet.
Ja, okay, wenn du das so erklärst, klar, wenn du jetzt für jedes Spiel nochmal gesondert irgendwie ein Layout baust oder Emotes erstellst, so dann kann ich das verstehen. Ja, dann
oder für die Laune-TV jetzt, ne? Oder halt für den Subathon der Bildschirm, wenn ich schlafe, wo dem man halt extra layouten muss, weil das alles sonst nicht so passt. Mhm. Oder zum Beispiel für die Song-Battles musste ich eine eigene Szene bauen, damit die schön nebeneinander sind, damit das Voting angezeigt wird, damit ich halt etwas drüber packen kann per Knopfdruck, damit die Leute die Votes nicht sehen. aussehen. Dann musste ich mir eine eigene Szene bauen für GeoGuessr, damit es entspannter aussieht. Und so, damit es einfach auf höchster Qualität läuft, muss ich halt relativ oft neue Szenen bauen. Oder wir wollen irgendwas verändern. Jetzt zum Beispiel musste ich halt Sachen austauschen, weil ich jetzt ja alle meine Switch Icons jetzt austauschen muss durch Switch 2 und die muss ich dann ja überall suchen. Ich muss also sagen, ich habe ja auch ein sehr umfangreiches Stream-Layout. Das heißt, ich muss die Dinge halt auch überall abändern und das Schlimmste, was ist ein OBS-Update, dann bin ich eh erstmal 10 Stunden dabei, alles wieder richtig hinzuschieben.
Ja, ja, schwierig. Ja, gut.
Und halt hier, YouTube. Genau, das Switch-Profile bewerten. Als ich die Switch-Profile bewertet habe, da haben wir gesehen, okay, damit es am besten aussieht, haben wir eine neue Szene gebaut und dann habe ich mir halt so kleine Buttons gebaut, wo ich dann, ich habe dann so gesagt, ey, du bist ein Durchspieler oder du bist ein Schwitzer, du bist ein Casual-Spieler und so und dann habe ich halt so kleine Buttons erstellt, um die per Knopfdruck dann so busch einzublenden, ne, so als wäre, du bist das oder das, ne. Das war halt super geil und hat das Format eigentlich erst wirklich gut gemacht und das hat irre viel Zeit gekostet und all das, ne.
Naja, ne, das sind so wieder so Kleinigkeiten, die habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so bedacht. Ich glaube, dass ich habe einfach ein Layout gemacht für alles und Emotes und so weiter und das war natürlich am Anfang sehr viel Aufwand, aber irgendwann hast du es fertig und dann passt es soweit.
Na, pass mal auf. Ich habe eine Szene für Gaming 16:9, Gaming 16:9 alternativ. Dann die Quelle Game 16:9 Greenscreen, wenn ich mit dem Greenscreen spiele. Game 16:9 Profile bewerten Switch. Game 16:9 Profile bewerten PS5. Game 16:9 Profile bewerten Steam. Game 16:9 im Gute Laune Screen, somit mit Anzeigen an der Seite. Dann Gaming 4:3 Gute Laune Screen, Gaming 4:3 modern. Dann eine Szene, wo Arca und ich zusammen Minecraft gespielt haben, weil ich beide Gameplays nebeneinander einblenden musste. Dann eine Szene für den DS, eine Szene für den 3DS, eine Szene für die NES-Spiele, weil die eine andere Ratio haben als einfach nur 4:3. Dann eine Szene für die Mario 64 Speedruns mit Timer an der Seite und so weiter und so fort.
Ja, krass.
Ja.
Respekt.
Summiert sich zusammen, ne?
Ja.
Okay, na gut. Da haben wir nochmal einen Ausschweifer gehabt. Es hat echt Spaß gemacht. Es war ein richtig schöner Talk, war ein richtig schöner Podcast. Und damit diese Podcasts halt weiter so möglich sind und damit wir das Ganze weiter so machen können, haben wir natürlich unsere Unterstützer. Und da möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Supportern auf Patreon und auf Steady. Und stellvertretend für all die lieben Leute, die sich die Mühe machen und den Support uns gönnen, und damit wir das Ganze so machen können, haben wir die ab 10 Euro Unterstützer. Und da möchte ich einmal nennen den Robin396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, Serjoga L., Michael Bormann, Nightbird, Njam Njam Njam, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quelek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner und BJK hat wieder upgraded, dann noch Janis Just, Weintraummann Pitchen. Diese drei genannten befinden sich auf dem 15-Euro-Tier und auf 25 Euro haben wir den lieben Axel Swiss. Ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung, wieder stellvertretend für alle Unterstützer. Und am Ende möchte ich dir noch einmal danken, dass du mir jetzt hier den Arsch gerettet hast, dass du ja dir die Zeit genommen hast, um ja dir die Lücke zu füllen. Aber du warst keine Lücken. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein echt schöner Podcast.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Themen waren cool. Und nochmals danke für die Einladung. Und danke an alle Patronen.
Und da merkt man einfach, wie viel Spaß das macht, einfach mit dir zu quatschen. Und ja, dann, ich freue mich ja, schon das nächste Mal auf Rüdiger. Aber lass mal dann wirklich so richtig kabbeln wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Lass so richtig streiten, dass wir so eine richtige Streitliste am Ende erstellen. Dass keiner zufrieden ist. Ja,
dann machen wir die besten Soundtracks. Da wird richtig übel.
Oh, das ist immer das Schlimmste. Es könnte halt richtig sein, dass wir uns bei Switch zu hart einigen am Ende. Aber ich bin gespannt, was für richtig schön Kontroverses dann irgendwie noch finden. Es darf am Ende einfach keiner zufrieden sein. Das ist immer am besten.
Das sind immer die besten Ausgänge, ja, finde ich auch.
Alles klar. Dann wünsche ich euch Zuhörern einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Und am Ende noch einmal dir, Matthias, macht dir einen schönen Tag. Und ich sage euch allen einfach schon mal Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.